That's confidence.
Ja, hier regiert nicht nur der FCK, sondern auch der Unzerstörbar-Podcast und damit ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge Unzerstörbar, der FCK-Podcast. Und wie immer begrüße ich auch heute Abend Marc. Einen wunderschönen guten Abend, Marc.
Ich habe mich gemutet, hallo, einen wunderschönen guten Abend, alle miteinander. Hallo Sebastian, schön, dass es geklappt hat und noch schöner ist, dass wir zwei nicht alleine sind, weil unser heutiger Gast hat ja im Vorfeld schon gesagt, nee, euch zwei kann man alleine nicht zuhören, ich komme und mache das jetzt alles mal ein bisschen, dass das alles geordneter abläuft. Bei uns ist die Frau Dr. Monika Frenger, hallo Moni.
Hallo, grüß euch, schön, dass ich da bin.
Ja, ne, finde ich, ja, schön, das ist saugut. Schön, dass ich da bin. Jawohl.
Ja, bei euch.
Warte mal, wir hatten das gesagt, ich glaube, Howard Carpendale hat auch mal gesagt, ich freue mich, dass ich gekommen bin. Ja, das ist sehr schön. Ja, guter Einstieg auf jeden Fall.
Nun ja, gut. Ich hoffe, euch hat auch das Intro gefallen. Ich glaube, jeder, der gerade im Stadion mit dabei war, kann es an die Szene wahrscheinlich sehr, sehr gut erinnern. Kommen wir, glaube ich, später nochmal dazu, wenn wir zum Spiel kommen. Aber ja, ich die paar Sekunden, die trage ich auf jeden Fall im Herzen, weil sie war super. Ja. Ich hab's genossen, sage ich es mal so. Ich glaube, die Moni, die hat auch schon gegrinst, als sie das Intro gehört hat. Ich glaube, die hat es auch gefallen, gell?
Das stimmt, ja. Bin Gänsehaut immer noch, das stimmt.
Oh, okay, also nachbleibender Eindruck, der sich da festgebrannt hat.
Ja.
Monika, sag mal, du bist Sportwissenschaftlerin an der Universität des Saarlandes. Und
genau, richtig.
Vereinsratsvorsitzende des 1. FC Kaiserslautern. Bevor wir jetzt das so runter... Ich will das nicht ganz runterbrechen, weil es gibt ja eine Menge selbst Mitglieder bei uns im FCK, die nicht so wirklich sattelfest sind, was unsere Strukturen betrifft. Deswegen wäre es, glaube ich, zuallererst mal ganz gut zu erwähnen, auch für die Nichtmitglieder, was ist denn der Vereinsrat?
Okay. Der Vereinsrat ist ein Gremium im Verein, der mehr oder weniger alle sportlichen Abteilungen und Vorstände bzw. Vertreter aus allen anderen Gremien nochmal an einen Tisch bringt. Den gibt es auch schon immer im Kern. In der Vergangenheit war es vor unserer Satzungsänderung und vor der Ausgliederung immer eine Aufgabe des Vorstandes, diese Vereinsratssitzungen einzuberufen, quasi alle Abteilungsleiter nochmal an den Tisch zu bringen. Und die Ausgliederung hat die Struktur ja dann erstmal verändert im Sinne von, die Vorstände sind eben nicht mehr eingesetzte Vorstände, deren Hauptaufgabe die Profimannschaft ist, sondern eben ehrenamtliche Vorstände, deren Hauptaufgabe der Verein jetzt darstellt. Und die Satzungsänderung zwei Jahren jetzt, also nächstes Jahr sind wir ja genau 3 Jahre Satzungsänderung, wurde diesem Vereinsrat ein eigener Vorsitz verpasst, sage ich jetzt mal so. Und der musste aus der Reihe der Abteilungsleiter gewählt werden, sodass ein Abteilungsleiter oder eine Abteilungsleiterin diesen Vereinsrat leitet. Und das mache jetzt seit 2 Jahren ich, also auch dann die erste Runde, in der es dann so etwas gibt. Mein Stellvertreter ist Sven Wiczorek, der im Fanbeirat den Vorsitz hat. Also haben wir quasi die Abteilungsleiter, den Fanbeirat, das NLZ vertreten und dann eben den Vorstand plus Ausschussmitglieder und dann auch Ehrenrat und Verwaltungsrat sind immer als Mitglieder bei unseren Sitzungen dabei. Das mal so grob.
Ja, und da ist schon das erste gute Stichwort gefallen, weil der FCK ist ja viel mehr als nur Fußball. Ich glaube, das geht bei ganz vielen Leuten immer irgendwie so ein bisschen verloren oder die Information geht verloren. Und dann gibt ja Abteilungen Basketball, Boxen, Handball, Hockey, Leichtathletik, Running, Traditionsmannschaft gehört auch dazu. Ja. Trend- und Fun-Sportarten und zum guter Letzt noch Triathlon. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Abteilung vergessen.
Ich muss selbst nochmal durchzählen.
Moment, sind die Hatties keine eigene Abteilung mehr?
Doch, wurde aber umbenannt und das auch Wunsch der Abteilung zu Trend- und Fun-Sport. Das haben wir dann eben auf Wunsch der Abteilung auch dann im Vereinsrat beschlossen, dass es eine Umbenennung ist. Und der Hintergrund der Geschichte war eine Integration von Skateboarden in die Abteilung, was ja durch die letzten Olympischen Spiele auch gar nicht so unpopulär wieder geworden ist. Und in der Stadt Kaiserslautern wird momentan ja auch viel geskatet. Und wenn René so ein bisschen kennt, der weiß, dass er ein alter Skateboarder ist, auch in Schulzeiten schon. Und da war der Wunsch, das größer zu machen, im Sinne von offener und dann quasi ein Dach zu bilden für Sportarten, die sich neu bilden oder die noch nicht so groß geworden sind, dass man vielleicht direkt eine Abteilung draus gründet. Und ich finde die Idee auch ganz cool.
Also, das heißt, ich kann jetzt Sebastian als aktives Mitglied anmelden. Wir kleben den mit Heißkleber auf so Skateboard.
Dann schmeiß
ich mir
die Treppe runter.
Gut, wo du den runterwirfst, ist ja doch dein Ding. Ich lasse nur auf der Straße runterfahren und warte bis Batsch.
Okay.
Nee, das machen wir nicht. Nee. Cool. Also, ja. Ich glaube, das haben ganz viele gar nicht gewusst. Inklusive mir. Finde ich doch richtig gut.
Man muss dazu sagen, jetzt die Abteilung hat auch direkt die erste Indoor-Rampe eröffnet, im letzten Jahr schon. Und das wird im Moment größer und größer. Das ist schon richtig cool.
Und ja, das hat glaube ich, Marc noch gar nicht erwähnt. Du bist ja dann auch die Abteilungsleiterin vom Triathlon. Und genau. Ich glaube, die Triathlon-Abteilung, die ist ja auch in der Vergangenheit schon sehr erfolgreich gewesen.
Tatsächlich immer wieder wechselhaft. Also die Abteilung besteht seit 30 Jahren. Wir haben letztes Jahr Jubiläum gefeiert. Und wir haben immer schwankend, was Mannschaften angeht, immer schwankende Erfolge. Was im Triathlon auch immer was mit verschiedenen Phasen zu tun hat. Aber ja, wir hatten jetzt gerade am Wochenende wieder zwei Athletinnen bei der 70-3-Weltmeisterschaft im Altersklassenbereich. 70-3 ist der halbe Ironman. Wir haben immer mal wieder Starter beim Ironman auf Hawaii. Die Ligamannschaften, also ich war selbst mit der Damenmannschaft schon zwei Saisons in der Regionalliga. Und gab immer unterschiedliche Gründe, warum wir dann nochmal in der Landesliga einen Restart gemacht haben. Aber das entwickelt sich im Moment auch ziemlich gut mit einer Vielzahl an Athleten, die für uns an den Start gehen.
Im Chat schreibt gerade Matze, hallo Matze. Er hätte gern eine Goalball-Abteilung, da könnte er auch mal ein bisschen Sport machen.
Okay.
Also das
sagt
ist eine,
mir jetzt noch nichts, dann müssen wir mal mit Trenn- und Fun-Sport reden.
Ja, genau, das wäre vielleicht sogar was. Das ist für Menschen, die sehbeeinträchtigt sind.
Ah, okay.
Ist, wie im Matze, wie beschreibt man das? Das ist eine, ist das so eine Art Handball? Also ich glaube, es wird im Liegen, glaube ich, sogar gespielt.
Im Handball, okay.
Ja, irgendwie sowas. Ach, der Matze, der kriegt alle Sportarten kaputt. Ja. Ist egal, was wir da für eine Abteilung noch gründen. Der macht alle kaputt. Ja, genau. Okay. Ja,
aber Tobi Frei ist ja auch vom Triathlon oder macht er noch, weiß gar nicht, ob er noch aktiv macht, aber er hat auf jeden Fall immer mal Triathlon gemacht.
Ja,
aber wie kommt man denn da drauf, mit Triathlon anzufangen? Also wenn ich mir so denke, Schwimmen, Radfahren und Laufen nacheinander. Wenn ich eins geschafft bekomme, aber wie kommt man auf die Idee, dass.
Also das Bett so hoch zu laufen hat immer gereicht. So hat das bestimmt angefangen. Ich habe jetzt schon die Szene im Kopf.
Genau. Also bei mir, das ist total unterschiedlich, je nachdem, von welchem Athleten wir reden. Also wir merken schon, dass Triathlon lange Zeit so eine Zweit- oder später Sportart war, die man dann irgendwann auch in einem älteren Alter dann mal auch anfängt, haben wir immer noch. Aber wir finden momentan auch viele Kids und Jugendliche, die direkt mit Triathlon anfangen. Das ist auch echt bedingt dadurch, dass viele deutsche Athleten einfach gut sind und auch medial präsent, ob das Jan Frodeno, Sebastian Kienle, auch die Frauen mit Anne Haug und so weiter sind. Das zieht schon und dass der Sport entwickelt sich, ist ja noch eine verhältnismäßig junge Sportart. Wenn ich jetzt meine persönliche Weg zum Triathlon beschreibe, dann kam es wirklich übers Laufen. Ich habe ganz früher Kampfsport gemacht und immer parallel bin ich laufen gegangen mit meinem Papa. Und übers Laufen, Laufwettkämpfe, Radfahren war immer irgendwie so ein bisschen was man hier bei uns in der Gegend dann mit Mountainbike gemacht hat. Und jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, ich bin an der Universität des Saarlandes als Sportwissenschaftlerin. Das heißt, mein Studium war auch im Sport. Dort ist so eine Vielfalt an Sporttreiben auch Tagesgeschäft. Ja, und so bin ich dann irgendwann dazugekommen und tatsächlich dann auch mit dem Tobi oder über dem Tobi in die Abteilung gekommen, so vor 10, 12 Jahren. Hm. Genau.
Bei mir ergibt sich gerade so eine Frage, wie kannst du, bist du selbst noch aktiv? So richtig
ja. Mit
Sportlerin? So, wie kombinierst du der, weil ich darf da nicht so verallgemeinern. Ich bin froh, wenn ich die Betze hochkomme und gesund wieder runter. Aber wie kombinierst du denn diese Trainingsdisziplin mit einem dann doch schon fordernden Unitag, beziehungsweise auch dann noch so Ehrenamtstag? Also, das ist ja jetzt nicht einfach mal so weggefrühstückt, oder?
Ja, also es gibt auch Tage, die sind chaotisch.
Na gut, die kenne ich.
Ich sag mal, mein Job ist teilweise auch in der Praxis an der Uni. Also ich lehre zu 50% und forsche zu 50% und betreue zum Beispiel auch Exkursionen im Bereich Mountainbike, sodass es auch notwendig ist, für meinen Berufsalltag fit zu sein und auch technisch die Skills weiterhin zu haben. Was nicht heißt, dass ich in meiner Arbeitszeit dann sage, ich gehe mal 3 Stunden aufs Mountainbike, weil die anderen in der Zeit was lesen oder eine PowerPoint machen. Aber so indirekt ist es eigentlich schon so ein bisschen. Und dann ist es halt ja eine gute Mischung aus Zeitmanagement und Arbeitsplatz, in dem ich auch in der Mittagspause einen Lauf reinstecken kann und im Büro nebendran eine Dusche vorhanden ist. Das geht ja auch nicht überall bei jedem Arbeitsplatz. Oder wir haben am Olympiastützpunkt in Saarbrücken ein Schwimmbad. Da kann ich zum Beispiel montags in der Mittagspause schwimmen gehen.
Mhm.
So, mit viel Kreativität funktioniert es dann.
Ja, aber trotzdem Respekt. Also wenn ich mir denke, so wenn ich so die 8 Stunden arbeite und dann entweder in der Mittagspause oder dann abends nach Feierabend mit dem Hund noch oder mit den Hunden noch eine Stunde rausgehe, das ist schon auf Dauer sehr fordernd, finde ich, also was so zeitmäßig angeht. Von daher nur allergrößten Respekt davor. Ich habe da mal noch eine andere Frage. Und zwar, holt jetzt ein bisschen weiter aus, aber so gerade, weil du ja auch sagst, dass du da um Olympiastützpunkt und so bist, dann bekommst du ja auch mit, dass so die Sportler, die da für Olympia trainieren und so, ja finanziell jetzt nicht so viel Sponsoren haben oder so, die da direkt drauf zugreifen. Da wird ja das Social-Media-Thema immer wichtiger. Mhm. Es macht auf jeden Fall eine gute Art und Weise auch finanziell sich supporten zu können für den Bereich. Wie siehst du das oder was sind deine Beobachtungen in diese Richtung?
Wir haben uns da tatsächlich mal auch in der Abschlussarbeit so rudimentär ein bisschen damit beschäftigt. Und tatsächlich sind Kaderathleten, zumindest vor ein paar Jahren noch, ich denke, das entwickelt sich gerade sehr, noch sehr unsicher gewesen, wie sie sich auf Social-Media-Plattformen präsentieren, was sie machen können, wie viele auch vielleicht monetäre Chancen es da gibt. Aber das wird sich aus meiner Sicht weiterentwickeln und wird eine Riesenchance. Also ein Athlet, bei dem man das, glaube ich, ganz gut sehen kann, ist jetzt aus Olympiastützpunkt Rheinland-Pfalz-Saarland, der Andreas Waschburger. Der war ja jahrelang Freiwasserschwimmer. Und Freiwasserschwimmen ist jetzt keine Sportart, die jetzt jeder permanent guckt und die viel Fernsehzeit hat. Also so 5 Kilometer, 10 Kilometer Freiwasser guckt man jetzt nicht so jeden Tag. Der reißt gerade einen Rekord nach dem anderen. Der hat eigentlich seine Karriere beendet und hat da echt viele Sponsoren auch an Land gezogen. Fairerweise muss man sagen, viele Athleten sind auch von Polizei oder Bundeswehr supported. Das war ja auch bei uns in der Abteilung die Miriam Welte, die dann bei der Polizei angestellt ist. Ist aber auch nicht eben für jeden Athleten was. Tatsächlich ist der olympische Sport, wir müssen da schon immer auch viel drauf schauen, wie sie sich über Wasser halten. Das ist nicht ganz so einfach.
Mhm. Ja, super, Sebastian.
Nee, Stimmung runtergezogen.
Insider, wir haben uns gerade ausgetauscht. Haben dir natürlich aufmerksam zugehört, aber ich habe jetzt die große Ehre, das Thema zu wechseln. Ja. Gesprächsführung 1A. Super, mit Sternchen. Ja? Naja, gut. Ich würde jetzt mal überhaupt. Guck mal, du hast ja selbst auch schon große Rennen gewonnen. Ne? So, was nimmst du denn beispielsweise aus dem, wie hieß denn der Marathon? Palma-Marathon war das? Mhm. Mental mit in Führungs- und so Forschungssituationen? Oder kann man da überhaupt was mitnehmen? Keine Ahnung. Ich kenne mich halt null aus. Aber deswegen
bist du ja da. Also, ja. Ah, das ist immer sehr unterschiedlich, weil das von Rennen zu Rennen verschieden ist. Also manche glauben immer nur, dass das eine, also jetzt Palma war mit Sicherheit mein größtes Rennen in meiner Sportkarriere und auch unerwartet, dass ich da vorne stehe. Aber es gibt auch viele kleine Rennen, die man ja weniger sieht, so die Momente, die einfach vielleicht auch so mal eine Niederlage, aus denen man sehr, sehr viel mitnimmt, auch irgendwie Support von Freunden. Da gab es schon viele schöne Momente, wo ich einfach auch sage, das nehme ich manchmal an schlechten Tagen mit und sage, guck mal, da hast du dich auch irgendwie durchgebissen oder da ging es auch immer weiter und setzt den nächsten Schritt nach vorne. Man kann alle möglichen Analogien, ich glaube, die werden auch immer wieder bemüht. Das ist total abhängig davon, um was es dann gerade geht. Aber klar, also vergessen kann man den Moment natürlich nicht. Und ich nehme da ganz viel immer für meinen Alltag mit, gerade Ausdauersport. Das kennen wir ja von den ganzen Motivationsspeakern, die einem dann erzählen wollen, wie toll es ist, Marathon zu laufen. Wir reden mal über den Tag danach vielleicht, wenn man die Treppe rückwärts runterläuft und mal am Buffet von Rentnern überholt wird. Ja, da kann man ganz viel...
Genau. Das ist nicht so krass, ich höre das immer wieder, also auch so.
Das Stöhnen meinst du?
Von Marathonläufern. Ja. Nee, von Marathonläufern, dass sie da 3 Tage nicht laufen können oder so.
Okay. Ja, aber lieber
selbst. Es gibt bestimmt Marathonläufer, die danach laufen können. Aber ich sage immer, dann haben sie alles gegeben.
Das ist aber die falsche Frage, weil man muss ja dann noch anhängen, es kommt drauf an, mit was du gedopt bist. Boah, Sebastian, komm.
Das ist ja, der aber Übergang war gut.
Nee, kann man sich für einen Marathon eigentlich dopen? Eigentlich nicht, oder?
Ja, klar.
Klar. Es geht doch nur über Ausdauer, oder?
Ja. Klar.
Nee, wie
also aus der Forschung wissen wir, dass im Ausdauerbereich einfach viel Schmerztabletten und Schmerzmittelkonsum, so. Das ist ja dann nicht auf der Dopingliste jetzt explizit, gibt mit Sicherheit auch andere Sachen, aber wir hatten gerade letztes Jahr eine Erhebung auch zusammen mit Galileo gemacht, da war der Thilo Mischke, hat er so ein Marathon-Experiment gemacht und in dem Zuge hatten wir eine Erhebung vorgeschaltet, die dann auch dort in der Sendung verwertet wurde. Da war schon das Thema Schmerzmittelkonsum extrem hoch.
Also Pro7 ist es, ne? Die glaub, Galileo, das Gedöns.
Ja, ich meine, das ist Galileo. Ich hoffe, dass ich nichts Falsches sage.
Ich kenne das noch, aber noch zu der Zeit von Jan Ulrich und Bölz und so, wo ich Tour de France geguckt habe. Da gab es ja dann später auch mit Ulrich und so, wo sie da die Blutkörperchen wurden da, glaube ich, ausgetauscht. Von daher könnte das ja dann theoretisch
auf meinem Triathlon gemacht werden. Das ist doch krank. Aber ich glaube, das ist in jedem Sport irgendwo zu finden. Oder? Also
ja, aber gerade mit den Schmerzmitteln.
Ja, bitte?
Gerade mit den Schmerzmitteln, das stelle ich mir halt immer so bei den Fußballern auch so auf die Frage. Das hört man in letzter Zeit gar nicht mal so viel.
Das kommt wirklich immer mal wieder.
Es gab so eine Zeit lang, wo es dann immer hieß, ja, da ist er fit gespritzt worden, hier und da fit gespritzt, aber der Umkehrschluss bedeutet so, aus meiner Interpretation ja nur, er bekommt Schmerzmittel, das legal ist, wenn ihm das
geht. Ja, wenn es legal ist, ist ja okay.
Aber
ja.
Wenn da irgendwas reißt, was nicht so wichtig ist, merkt man es nicht. Ja, mit was guckt man sich denn da? Ist das dann so eine Handvoll Ibuprofen oder was? Das ist ja aber auch nicht gesund.
Also wie gesagt, Ibuprofen ist ja eben kein Doping. Es sind ja Substanzen, die auf dieser Liste stehen, die Weltantidopingagentur immer wieder auch erneuert zu den olympischen Zyklen. Und das sind ja immer Substanzen, deswegen ist Medikamente zu nennen immer ein bisschen schwierig. Von Eigenblutdoping, das ist das, was Sebastian vorhin meinte mit der Tour de France, dass man Blut entnommen hat, dann trainiert hat, dann produziert der Körper quasi selber wieder die roten Blutkörperchen, setzt dann das Eigenblut zu, hat dadurch mehr und mehr Sauerstoffaufnahme. Das ist eine Methode, die zum Beispiel verboten ist. Oder aber auch anabole Steroide, Muskelwachstum zum Beispiel zu steigern, sind so Klassiker, die man oft hört.
Ja, die hast du ja auch im Bodybuilder-Bereich und sowas, ne?
Genau, oder Diuretika, das sind dann eher Dinge, die zum Abnehmen, das Abnehmen fördern, haben wir in verschiedenen anderen Sportarten.
Ja. Okay.
Genau. Dann ja, zu entwässern und so Sachen. Ja.
Ach so. Ach so, genau. Ach so, aber das ist, ich habe mal so eine, also das ist ja öffentlich einsehbar, ne, die Dopingliste.
Genau.
Und was genau da alles draufsteht, da muss man ja gerade so in der heutigen Zeit ist es ja sehr populär, auch mit Supplements irgendwie zu führen und so. Mhm. Da musst du echt aufpassen, weil es gibt ja durchaus absolut Präparate, die da,
ja,
die da Kram enthalten, der ist. Dieser Kram ist, ich bezeichne das jetzt so ein bisschen flach natürlich, aber diese Substanzen, die da drin sind, sind jetzt nicht schädlich oder so, aber wenn du Profisport betreibst, könntest du da eventuell Probleme bekommen, weil auch nur in so und so viel Milligramm oder sowas ist nachweisbar und dann hast du ein Problem, weil es irgendwie auf der Dopingliste steht.
Das, kann passieren, und also zum Beispiel die DFL macht deswegen auch, oder der DFB, jetzt weiß ich es nicht exakt, aber auch in den NLZ-Wert gibt es dafür auch dementsprechend Schulungen für die Spieler, weil man dann eben auch sagt, hey, bevor ihr euch irgendwo, was weiß ich, ein Supplement, ein Proteinpulver kauft, und wir haben halt auch in verschiedenen Ländern unterschiedliche Deklarationsverpflichtungen, was draufstehen muss. In Deutschland ist es sehr streng. Andere Länder haben da andere Regeln. Es kann aber auch eine Verunreinigung geben. Deswegen gibt es da sowas wie die Kölner Liste, nennt sich das. Mhm. Da werden zum Beispiel Proteinpulver getestet. Und dann kann man relativ sicher sein, dass von den Firmen die Sachen in der Produktion nicht verunreinigt wurden. Und das ist für einen Sportler halt schon wichtig. Deswegen sollten wir auch, wenn man jetzt erkrankt, eine Grippe hat, einfach auch mit einem Arzt sprechen, der diese Liste kennt. Und dann weiß, dass ein Nasenspray dann vielleicht nicht mit einer Substanz versetzt ist, die man nicht nehmen darf. Also da ist auch jetzt bei uns die Claudia Thaler, die Mannschaftsärztin, auch sehr, sehr gebrieft drin.
Ja, okay, krass. Es war mir gar nicht so bewusst, dass man da so krass aufpassen muss, was man da nimmt. Ja. Aber interessant.
Sebastian, ich habe schon mit, ich sag jetzt nicht mit wem, mal so drüber gesprochen, ey, das ist dem einen oder anderen
schon auf die Füße gefallen.
Ja, ja. Aber es war wirklich nichts Leistungssteigerndes oder sowas. Ja, einfach nur, wurde nachgewiesen, war da drin, bis man das damals, ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, bis man da drauf kam, dass das in dem einen Ding da drin war, was er da sich reingepfiffen hat. Das hat auch nochmal gedauert. So. Ja. Das ist echt bekloppt. Naja.
Wenn man dann mit den Kollegen in Köln sich unterhält im Labor, die haben dann so einen Tisch mit den kuriosesten Funden, die sie hatten. Das ist manchmal echt spannend, wenn die dann erzählen, auf was sie dann suchen, warum eine Probe positiv wurde. Und das ist schon nicht ganz so simpel. Deswegen glaube ich, ist es gut, wenn Athleten aufgeklärt sind.
Ja, aber vor allen Dingen, die wächst ja, ne? Also, sie nimmt ja nicht ab, die Liste. Wenn, dann wird sie immer länger. Ja. Und es wird noch komplizierter, gerade im Rahmen von Behandlungen, von Verletzungen oder so. Na gut.
So ein großer Kritikpunkt, ja.
Also ich davon überzeugt, dass man irgendwann an so einen Punkt gelangt, wo gar nichts mehr geht. Also entweder lässt sich jetzt nicht behandeln oder du spielst oder trainierst oder nimmst die nächsten paar Monate einfach an nichts mehr teil. Mhm. Weil entweder oder. Aber Gesundheit geht's vor. Oder?
Ja.
Ja, okay.
Definitiv.
Naja, gut. Sebastian, hast du noch was zu dem Thema, zu diesem schönen, wunderbaren Thema?
Zum Doping-Thema habe ich keine Frage.
Nochmal zurück zum Abnehmen. Nee, Quatsch.
Nee. Aber nochmal zurück zu der Triathlon-Abteilung. Was gibt es denn beim FCK? Ist da noch was zukünftig geplant, wie man jetzt speziell die Triathlon-Abteilung verändern, umbauen, erweitern will, wie auch immer? Und auch zum Beispiel kann ja auch Trainingsbedingungen sein, ne? Also weiß jetzt nicht genau, was man dabei für das Training besonders erweitern kann. Wüsste ich ja nicht, aber das kannst du uns ja gerne erzählen.
Klar. Ja, also zuerst muss man sagen, die Abteilung ist jetzt gerade in den letzten 2 Jahren echt enorm gewachsen. Wir sind jetzt kurz vor der 200er Marke an Mitgliedern, was echt cool ist. Und manchmal gibt es ja so Zuwächse. Nur die Abteilung, ja. Okay. Und wir haben jetzt momentan, ja, wir sind damit die, ich glaube, zweit- oder drittgrößte Abteilung in Rheinland-Pfalz. Deutschlandweit gibt es viel größere Vereine, Aber das ist für uns schon echt ein Meilenstein im Moment. Und auch die Anzahl an aktiven Athleten, das sehen wir bei uns immer über die Startpässe, weil wir brauchen immer einen Pass, dass wir an Wettkämpfen teilnehmen können. Und die ist auch enorm gestiegen. Also noch nicht ganz, aber fast verdoppelt in der letzten Zeit. Das ist herausfordernd. Und ja, dann sind natürlich Trainingsbedingungen so ein Thema. Und unser Nadelöhr war immer und ist immer Wasserzeiten zu haben. Also Schwimmen, Training ist immer so eine Thematik. Das ist begrenzt auf das Becken und Wasserzeiten mit wenigen Schwimmbädern in unserer Umgebung sind so das große Nadelöhr. Und das ist auch das, was uns so am meisten Kopfzerbrechen im Moment bereitet, wie wir da die Angebote so gestalten können, dass wir A, Leute, die neu hinzukommen, die vielleicht Interesse an dem Sport haben, aber noch keine ja, so guten Skills im Kraulen, im Schwimmen haben, dass wir die hinbringen können zu dem Sport, dass sie damit einsteigen über die Wettkampfmannschaften, die Jugend, die Kinder, die brauchen halt auch ihre Wasserzeiten und du kannst jetzt nicht, keine Ahnung, 8 Jugendliche auf einer Bahn und noch 2 Erwachsene dazu stecken. Jetzt ist Kaiserslautern nicht so gesegnet mit Hallenbädern, gerade für die Winterzeit. Da haben wir das Glück, im Schulzentrum Süd zu schwimmen. Wir haben auch noch das Glück, dass das Polizeischwimmbad, das heißt offiziell hat es einen anderen Namen, aber in Enkenbach, die Polizei hat ein Schwimmbad. Da schwimmen wir im Winter und der Sommer ist ein bisschen einfacher. Da haben wir das Warmfreibad, wir haben den Geldersburg. Gerade so der Winter, muss ehrlicherweise sagen, das Monte Mare, das kann man sich als Verein einfach nicht leisten.
Ja, wird auch dauerhaft teuer, ne?
Ja. Genau, also da kostet Eintritt, wir zahlen für die anderen Bäder auch Nutzungsgebühren, aber in deutlichen anderen Umfängen. Ich sag mal, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es ein Schwimmbad. Laufen oh. kann man überall. Ich glaube, da sind wir nicht so reich als Verein, aber ja. Wer weiß.
Ja, das ist so das Nadelöhr. Vielleicht könnte man auf das NLZ-Stadion verzichten und stattdessen
ein Schwimmbad aufbauen.
Thomas, ja. Stell dich nicht so an.
Ich wollte sagen, schwimmt doch bestimmt auch gern. Ja, und die anderen Sachen sind natürlich leichter zu finden, weil selbst wenn du keine Bahn für Intervalle zur Verfügung hast, es gibt den Stadtpark, es gibt den Wald, Radfahren kann man immer und überall. Das sind nicht die großen Themen, aber im Bereich Schwimmen ist so das große Nadelöhr und du hast ja noch Entwicklung gefragt. Schauen wir mal, wann wir da was vermelden können, aber ich kann mal schon anteasern, dass zumindest der Verband neue Disziplinen aufgenommen hat vor kurzem und dementsprechend neue Wettkampfformate geben wird. Da will ich noch nicht zu viel verraten jetzt aktuell.
Ja, da schreibst du uns natürlich, sobald wieder was weiß.
Genau. Wie könnt ihr das?
Warte mal ganz kurz, Sebastian, ich muss noch schnell loswerden. Wir sprachen ja eben, oder du sprachst eben über 200 MitgliederInnen, ne?
Ja. Klaus, mal jetzt eine Frage.
Ja. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Du wolltest das Dokument ja nicht teilen, du Sack. Aber Thema Mitgliederentwicklung und Frauen im Vereinssport. Also hast du irgendwie da gemerkt, was funktioniert besser, was schlechter? Also wie sprecht ihr die potenziellen Mitglieder an?
Tatsächlich sind wir noch gar nicht so gut im Bereich Marketing. Da sind wir aber auch gut im Austausch, gerade mit Gero, um mit da dem? Mehr zu machen. Gero Schirr?
Kenne ich nicht.
Okay, gut. Ich dachte, du hast du falsch verstanden. Haben auch da schon Meetings gehabt, um tatsächlich aktiv da dran zu gehen. Jetzt die letzte Entwicklung, muss man sagen, kam unter anderem dadurch, dass wir gut gearbeitet haben und auch in den letzten 2 Jahren extrem viel uns präsentiert haben. Weniger im Sinne von jetzt Mitgliederwerbestand bei irgendwas. Klar, wir sind bei Vereinsaktionen auch immer dabei. Aber wir haben uns relativ viel bei Wettkämpfen präsentiert. Und so das Coolste, muss ich sagen, in den letzten 2 Jahren, da haben wir auch so ein bisschen drauf hingearbeitet. Und dann nochmal auch, also muss ich auch einen riesen Dank an die Geschäftsstelle aussprechen. Wir haben am Bostalsee, das ist unser Saisonfinale gewesen, sind wir mit 35 Athleten am Start gewesen und hatten vom FCK ein gebrandetes Zelt, also quasi ein rotes FCK-Zelt. Betsy kam für ein paar Stunden gerade am Start. Wir haben da ein Image-Video draus gemacht und das hat im Image genau er, ja, oder sie, wer weiß,
Betsy. Betsy ist
Betsy. Weiß ich nicht. Okay.
Betsy ist Betsy.
Spricht nie. Gut.
Nee, yes. Ja, schüchtern.
Stimmt.
Schüchtern.
Ja. Ja, und also muss ich sagen, jetzt im Nachgang, du kriegst dann im Verband, wenn man in irgendwelchen Ausschusssitzungen, Ligasitzungen sitzt oder beim Trainerfortbildungslehrgang, das wird wahrgenommen. Es wird auch dann vielleicht nicht sofort ein Antrag ausgefüllt, aber vielleicht waren wir einfach zu doof und hatten keine Mitgliedsanträge dabei. Nächstes Mal QR-Codes aufhängen.
Ja, mein Gott.
Ja, aber tatsächlich ist sowas total belebend, auch Aktivitäten, die wir jetzt gemacht haben. Wir haben ja dem Verein eine 125-Kilometer-Tour geschenkt zum Geburtstag und sind dann mit, glaube ich, 30 Leuten, da war die Hälfte nicht aus dem Verein, und machen da einfach sichtbare Sachen, und die Gruppe zieht dann einfach, weil die gut funktioniert, die machen viel zusammen. Und wenn wir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen Marketing draufsatteln, geht Mitgliederentwicklung dann mit der Unterstützung, wie ich es gerade beschrieben habe, noch ein Stück weiter. Aber, ja, und das muss ich immer wieder dazu sagen, wenn ich das noch ergänzen darf, Mitgliederentwicklung in einem aktiven Sportbereich muss man immer ein bisschen vorsichtiger betrachten. Weil wenn wir jetzt sagen, wir machen eine Mitgliederkampagne, die prima ist bei uns und die sich super entwickelt, und haben plötzlich 100 Mitglieder mehr, dann steigen wir unsere Trainer aufs Dach. Weil wir dann eigentlich das Angebot... Groß wird, ne? Ja. Genau, deswegen müssen wir da so ein bisschen organischer wachsen, und das funktioniert, glaube ich, ganz gut.
Ich glaube, das hast ja eben die Mitgliedschaft Zukunft Kampagne angesprochen, glaube ich zumindest. Und da ja. ist es ja aber so, da suchst du ja keine aktiven Leute oder weniger.
Ja, aber das wäre meine, meine Frage gewesen, ob ihr das gemerkt habt beim Triathlon tatsächlich oder ob das im Grunde keine Auswirkungen hatte.
Bevor du was verrätst, Moni, ich habe so das Gefühl, dass das ganz eng mit dem Fußball verbunden ist. Weil das Erste, wenn du auch Leute außerhalb irgendwie Betze, ne, wenn Betze irgendwie zur Sprache kommt, da kommt automatisch immer gleich Fußball. Fußball, Fußball, Fußball. Ist ja irgendwo verständlich, ne? Klar, Betze hat halt die größten Erfolge im Fußball so gehabt. Aber dass der Betze mehr ist, das wissen wir, glaube ich, so. Was die Sportarten noch angeht. Aber was so außerhalb betrifft, weiß ich nicht so. Obwohl man da natürlich auch mit Wettbewerben und so ist man ja am Start. Es ist halt schwierig, aber nicht nur für uns. Das geht auch anderen großen Vereinen so, ne? Und durchaus erfolgreichen Vereinen so.
Naja, aber ihr habt ja auch ein eigenes Insta-Profil, habe ich gesehen. Das können wir auch noch gerne verlinken.
Die Triathlon-Abteilung hatte doch auch eine eigene Webseite, oder?
Ja. Ja, das sind alles Themen aktuell. Da bin
ich alles jetzt nur so einzeln, Moni, dass du Sebastian die Links raussuchen muss.
Ja. Das sind alles Themen, wo ich persönlich jetzt so aus einer Vereinsratsvorsitzperspektive mir eher wünschen würde, dass wir nicht zerstückelte Seiten haben, sondern so ein bisschen alles zusammenziehen. Weil die Frage ist halt immer, macht es Sinn, eine kleinere Abteilung mit einem eigenen Account, das da auch bespielt werden muss, und dann ist vielleicht nicht so viel Content über das gesamte Jahr da. Das ist immer ein großer Diskurs. Aber da sind wir, glaube ich, im Moment einfach noch nicht so weit.
Oder halt so der Klassiker, wer macht's denn?
Genau, ja. Im Ehrenamt brauchst du auch jemand, der es halt kann, ne? Ja. Muss man auch sagen.
Wer erstens kann und dann, kann. Ja, von der Kapazität alleine
schon.
Für mich persönlich wird sich das eine das andere gar nicht ausschließen, aber ich bin ja kein Social-Media-Experte, aber theoretisch kannst du ja deinen eigenen Kanal haben, und der e.V.-Hauptkanal, also kann ja dann auch für den Triathlon mitposten, und da passiert, glaube ich, halt nichts bis gar nichts. Oder? Also habe ich was
überlegt? Würde ich jetzt ein bisschen relativieren. Also das entwickelt sich gerade schon. Also gerade die FCK e.V.-Seite, da passieren die Reposts inzwischen schon gut. Aber ich glaube, dass wir da auch noch uns weiterentwickeln können.
Doch, Sebastian, das hast du gesagt. Da kannst du dich jetzt nicht rausreden. Ich finde es anmaßend, unverschämt. Ach ja, aber Moni, sag mal, wie ist denn das so bei dir? wenn du die Augen schließt und du hörst Betze, egal wo du gerade bist, ne, sagen wir mal Hotel, bist unterwegs, Hotel, warst irgendwie in den Alpen, Biken oder was weiß ich was, morgens Frühstück, achso, nee, erst Rumgestöhne, weil, ah nee, Quatsch, das war ja nach Marathon, ne, mit dem Muskelkater.
Genau.
Achso, Marathon über die Alpen ist arschschwer. Egal. Fix und fertig, fühlst dich aber wie neugeboren, sitzt beim Frühstück und dann hörst du irgendwie von hinten irgendwas mit Betze. Was ist denn so das Erste, was dann bei dir passiert? Also so entweder im Kopf oder am Herz? Und dann positiv oder negativ? Das kommt immer drauf an, ne?
Ja. Das passiert tatsächlich relativ häufig, weil ich ja dann auch mit Kleidung vom Verein sehr, sehr viel unterwegs bin und dann Leute das Logo erkennen und es ist zu 99% die Thematik, dass sie das Logo vom Fußball kennen und nicht sagen, ah, stimmt, da gab es mal einen berühmten Leichtathleten oder sonstiges. Allerdings, es hat halt auch eben Rieseneffekte positiv, dass man es eben wieder erkennt von anderen Vereinen. Die Leute haben ihr Logo, will es keinen Verein nennen, weil es dann irgendwie komisch rüberkommt. Gibt erkennt ja kein Mensch.
So.
Genau. Tatsächlich ist mir es aber schon oft passiert in guten Phasen, dass die Leute mit strahlenden Augen irgendwie einen Kapuzenpulli oder auch mein Fahrradtrikot oder so gesehen habe und gesagt habe, boah, geil. Oder will ich auch haben oder sowas. Und andere Zeiten gab es, da bin ich relativ gut im Rennen unterwegs gewesen und habe vom Kommentator entweder Mitleid bekommen oder einen Spruch im Sinne von, es gibt auch FCK-Athleten, die gewinnen können. Es gibt halt alles.
Und da darf man sich nicht provozieren lassen, ne? Da muss man
ja, cool also bis hin zu Mitleid. Also das war das Schlimmste, glaube ich.
Ne, Mitleid braucht man nicht.
Genau, von daher.
Ja, okay. Ja.
Aber
also Assoziation ist halt immer, ja. Assoziation ist halt nie negativ, weil man immer, gut, ich muss ja zugeben, wenn ich jetzt in Saarbrücken am Bahnhof unterwegs bin, würde ich immer kurz den Kopf einziehen.
Nein.
Weil ich nicht weiß, wer das sagt.
Nein.
Und dann gucke, wo das Logo überall auftritt.
Die haben andere Probleme. Aber bevor wir dich da in Gesprächen mit involvieren, lassen wir das Thema weg.
Das ist eine
Anlehnung an das, was Norbert Tienes mal gesagt hatte. Und zwar hat der ja mal sinnesgemäß jetzt nur zitiert, gesagt, tu etwas Gutes und das kommt dann auch, oder das fällt auch positiv dem FCK zurück. Ne? Wenn du als FCK-Fan halt zu erkennen bist, egal mit einer Batschkap, mit einem Hoodie, mit einer Jacke oder sowas, und du tust in dem Moment, obwohl das ganz, was weiß ich, auch außerhalb von Kaiserslautern, da sagt man, aha, junge Dame, der junge Herr, sehr aufmerksam, ah ja, der FCK-Fan. So. Auf der anderen Seite kann das aber natürlich auch was Negatives sein, was hoffentlich jeder im Hinterkopf
auch passiert,
behält.
Ja.
So.
Ja.
Welche der drei Stichworte, oh, spontan, welche der drei Stichworte beschreibt dich besser? Wissenschaftlerin, Funktionärin oder Athletin?
Wow, schwer.
Dachte ich mir auch.
Ja.
Habe ich Wartemusik? Warte mal.
Dumm. Jeopardy, nee. Also am besten. Ja, ja, tatsächlich schwer, weil irgendwie alles so sich miteinander verbindet. Und sich auch über die Zeit entwickelt hat. Also klar, natürlich so aus meinem, also ich war immer Athletin mein ganzes Leben. Und man wächst halt dann in so eine Funktionärsrolle Stück für Stück rein, weil man dann mal in der Mannschaft vielleicht eine Kapitänsrolle übernimmt oder dann im Verein tatsächlich auch jetzt offizielle Funktionen oder eben Hilfe. Und dass ich Wissenschaftlerin werde, hätte ich vor 20 Jahren nie gedacht, weil ich für Lehramt studiert habe. Sport und Mathe hatte ich ja, waren ja meine Studienfächer.
Mathe?
Warum? Ja.
Warum nicht?
Ja, und die
Frage. Warum nicht? Nee, genau. Die Frage stellt keiner.
Klassische Frage ist immer, Sport ist so cool, Mathe spinnst du?
Ja. Ach, danke.
Genau. Und dann hat sich das auch tatsächlich am Ende vom Studium ja irgendwie auch ergeben, dass ich da eine Chance bekommen habe, weil das für mich relativ weit weg war. Und jetzt muss ich sagen, ist es echt ein toller Beruf, eine schöne Möglichkeit, mit dann weiterhin jungen Menschen zu arbeiten, die aber in einem anderen Entwicklungsstadium sind als jetzt Schüler, was vorher die Idee war.
Mathe
und genau, Mathe kann Spaß machen.
Was, Mathe kann Spaß? Wer hat das geschrieben? Matthias, der wird jetzt geblockt. Wobei, nee, ich muss ihm da recht geben. Natürlich kann Mathe Spaß machen. Also wenn mein Geschäft gut läuft, dann freue ich mich auch. Ja.
Ja.
Ja, dann ist das was ganz Cooles. Ich habe noch eine gemeine Frage, weil das auch so eine Sache der Definition ist. Aber ich glaube, es kommt ganz gut, Sebastian, wenn man da als Audioschnipsel irgendwas zu werben hat oder so auf YouTube, weißt du, so, auf YouTube sage ich auf. Wie heißt das? Instagram als Reel. Ja, sag mal, Monika, was hat sich denn eigentlich jetzt so verbessert, seitdem du da im Gremium bist? Boah, wie gemein.
Das ist gemein.
Aber das müssen wir dann irgendwie so, Sebastian, machst du das oder mache ich das? Das schneidet man dann irgendwie so real. Und dann zoomt man die Monika groß an, wie sie so macht. So, oh. So, nee. Ja, aber es ist ja so, ne? Ich finde, dass der FCK sich in den letzten Jahren, auch wenn es die dunkelsten waren, die wir jetzt hatten, so auf jeden Fall gerade im EV-Bereich richtig gemausert hat. Das war am Anfang noch richtig vogelwild, würde ich es jetzt erstmal nennen. Das hat mich ja auch gelegentlich mal auf die Palme gebracht, weil man da, und da musst du jetzt nichts zu sagen, das sage ich, wirklich so der Ansicht war, das ist wie ein großer Kindergarten. Da wird gemault, dann ist dies, dann ist jenes. Zuvor, das war aber noch vor der Insolvenz, mit dem anderen da aus Luxemburg noch so diese ganzen Geschichten, die da gelaufen sind. Ich habe wirklich mit niemandem in dieser Zeit tauschen wollen, weil das so wild war. Ich erinnere mich noch daran, dass gefühlt jeden Tag was anderes über uns in der Zeitung stand. Jeder hat immer irgendwas zu berichten gehabt. In Lautern selber ist es ja schon gang und gäbe, du willst nichts wissen und trotzdem erfährst du alles. Das ist nach wie vor so. Aber außerhalb war das dann plötzlich der Fall. Und wenn das außerhalb von Lautern der Fall ist, da hast du echt Probleme. Und jetzt guckst du doch mal an, wie es jetzt so ist. Also es geht doch echt voran. Und von daher glaube ich, dass das diese Entwicklung ist, auf die man durchaus stolz sein kann. Auch wenn der Laden echt schon ziemlich düster war.
Ja, aber gerade die letzten Jahre, ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt so ein Effekt ist, weil ich da tatsächlich auch seit dem Podcast mehr drauf aufpasse, aber der EV ist ja jetzt wirklich während einem Spieltag im Stadion überall präsent. Also da muss man schon sagen, da wurde ganz tolle Arbeit geleistet von allen Beteiligten. Das ist definitiv schon eine neue Qualität, die da vorherrscht.
Ja, ich glaube, das sind auch, Sebastian, so die Kleinigkeiten. Ne? So beispielsweise wird doch die Pressekonferenz zum Fußballspiel immer über YouTube gestreamt. So, ist ja prinzipiell für uns Fans generell interessant. Dass du aber am Ende der PK wird dann einfach mitgliedschaftzukunft.de eingeblendet. Ja, alleine schon dieses gemeinsame Auftreten von der Tochter und der Mutter, dass das gemeinsam stattfindet. Das könnte meiner Meinung nach immer besser sein, so, klar. Aber vielleicht wird es ja noch besser, ne? Vielleicht so dieses gemeinsame Auftreten und dass man wirklich auch wahrnimmt, man ist eins. Das ist keine zwei Geschichten da, ne? Wobei es natürlich so ist, und das muss man auch fairerweise dazu sagen, die KGAA ist ein Unternehmen, das Geld erwirtschaften muss. Der Verein, ne, ist gemeinnützig. Das beißt sich schon an der einen oder anderen Stelle. Aber deswegen ist Reibung auch sehr wichtig. Wenn die Reibung nicht mehr stattfindet, findet keine Entwicklung statt, kein gegenseitiges Befruchten. Und von daher bin ich ein ganz großer Fan davon, dass man intern dürfen da schon die Fetzen fliegen, wenn alles natürlich über der Gürtellinie bleibt und im FCK halt selber irgendwie nichts Negatives auf die Füße fällt. Das muss sein, sonst hörst du auf, dich zu entwickeln. Ja. Wenn es heißt, bei unserem Betze ist ruhig, mache ich mal wieder Sorgen.
Das darf zu nicht ruhig sein. Meinst du? Ja, aber oder auch, dass dann vorm Spiel dann so die langjährigen Mitglieder geehrt werden und so und dann halt auch immer die Vorstände mit dabei sind. sogar alle meistens. Das ist halt schon, also für mich als Mitglied ist es halt immer ein cooles Gefühl, dass es halt auch, wie gesagt, während dem Spiel und im Stadion präsent ist und nicht so wie das teilweise gefühlt so ein Randthema ist. Ja, da gibt es halt noch irgendwo ein e.V., aber interessiert ja keinen und so.
Boah, das schneide ich raus. Das schicke ich eben. Guck mal, was der gesagt hat.
Genau. Und ja, das hast du jetzt auch am Wochenende gesehen, ne? dass da eine Spende an den e.V. Von 90.000 Euro vom Fanprojekt da überreicht werden kann und so. Das sind ja alles fantastische News. Und das zeigt für mich jedenfalls, dass gerade so, dass das Thema e.V. nicht auch bei den Leuten tatsächlich ganz wichtig ist. Und jetzt ist natürlich mal interessant, Moni, wie du das als Gremiummitglied da wahrnimmst, was da rund um den FCK seit ein paar Jahren passiert.
Ja, kann ich nur unterstreichen, was ihr gesagt habt. Das ist halt genau die Thematik. Marc, du hast richtig beschrieben, die Aufgabe von der KGA ist es eben, so viel Geld zu erwirtschaften, dass man weiter investieren kann. Und klar, bei einem e.V. darf man das auch, um es dann reinvestieren zu können, aber eben mit anderen Rahmenrichtlinien. Und wir reden halt auch einfach über andere Dimensionen in den Abteilungen, die nicht professionelle Athleten hat. Ich fand zum Beispiel am Wochenende...
Ja, so wie der Fußball halt. Oh Gott.
Ja, gut, es gibt auch andere. Es gibt auch große Vereine, die haben auch professionelle Leichtathleten unter ihrem Dach. Also gibt es auch. Aber vielleicht entwickeln wir uns in die Richtung, kommt auch immer ein bisschen auf die Abteilung drauf an. Aber jetzt so, wenn ihr das Wochenende anspricht, ich fand es auch aus der Perspektive auf dem Platz bemerkenswert, dass man dann das Logo vom Fanbündnis für 125 Jahre als Kapitänsbinde, als Eckfahne, als Hintergrund, das fand ich schon richtig cool. Wo man einfach sagen muss, da arbeitet, ne, ist auch ein Teil der aktiven Fans aus meiner Sicht, aktiven Mitglieder, Fanbündnis, Fanszene, die Woche für Woche wahnsinnige Aktionen machen. Ja. Und das ist, finde ich persönlich jetzt, deswegen bin ich auch froh, dass wir den Fanbeirat im Vereinsrat mit drin haben, genauso wichtig wie jetzt jemand, der an einem Triathlon teilnimmt. Und das sollte man auch vielleicht ein bisschen mehr so wahrnehmen. Wenn ich jetzt aus der Brille sagen würde, was sich in den letzten Jahren verändert hat, das hat jetzt weniger mit meiner Person, aber ich glaube, durch diese Veränderung der Vereinsrat hat quasi so seine eigene Vorsitzenden, die sich auch darum kümmern sollen. Das war ja genau die Idee in der Satzungsänderung. Was nicht heißt, dass die Vorstände das vorher schlecht gemacht haben, aber es ist doch einfach nochmal ein bisschen eine andere Wahrnehmung, auch die Gremienmitglieder selbst, dass wir da viel mehr in den Austausch gekommen sind, uns viel mehr auch informeller austauschen, die Abteilungsleiter untereinander, auch Dinge passieren wie, hat jemand an irgendeiner Stelle eine Hallenzeit, wir haben gerade einen Engpass, das funktioniert zwischen Handball und Hockey schon seit Jahren. In manchen Abteilungen hat es noch nicht so viel Austausch gegeben, aber da hat sich total viel getan. Wir haben viele Aktionen jetzt auch im Rahmen vom Jubiläum miteinander gestemmt. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, weil wenn man mit den Menschen, die man arbeitet, auch was zu tun hat, dann passieren einfach noch viel, viel mehr Dinge. Und klar kann ich mich jetzt nicht den ganzen Tag um jede andere Abteilung kümmern, aber wenn es Hilfe braucht oder Unterstützung braucht oder Zusammenarbeit braucht, dann ist das schon ein Stück besser geworden aus meiner Sicht. Ich bin jetzt aber fairerweise auch noch nicht so lange in dieser Funktion. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es vor 20 Jahren war.
Nicht.
Ja, aber ich glaube trotzdem, also schon allein die Anzahl der Sitzungen, es gab vor der Ausgliederung vielleicht eine, vielleicht zwei. Das hat immer ein bisschen vom Vorstandsvorsitzenden abgehangen, wie er auch zu dem Verein stand. Da gab es unterschiedliche Personen einfach. Könnt euch ja mal die Reihe durchgehen, bei wem es eher auftrat und bei wem es weniger auftrat, nee, die einfach nicht so die Wahrnehmung für den Verein hatten. Und jetzt haben wir einfach gesagt, als Gremium, wir wollen uns einmal im Quartal treffen und wenn Bedarf ist und es Themen gibt, dann haben wir auch mal einfach einen Workshop mit der Geschäftsstelle für Themen, die rein die Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle betreffen. Und so versuchen wir eben die Dinge voranzutreiben. Ich bin aber auch da bei dir. Es geht mehr.
Es geht immer.
Aber wir
mehr.
Müssen auch da Step by Step auch die Ruhe bewahren und sagen, okay, wir können nicht alles auf einmal. Der Verein hat ja auch ein paar Themen, die nicht so einfach sind zu stemmen. Gerade finanzielle Themen. Aber wir müssen halt auch gucken, dass wir als aktive Sportler gerade, also wir haben halt 800 Kinder und Jugendliche, die in unserem Verein Sport treiben. Das ist halt ein Brett. Und das darf halt nicht hinten runterfallen aus meiner Sicht. Und genau, das eins ja, ist auch noch auffallend vielleicht, und das ist einfach Zahn der Zeit. Ich glaube, wir sind der jüngste Vereinsrat in der Geschichte vom FCK. Wir sind alle so zwischen 30 und Anfang, Mitte 40. Was einfach einen Generationenwechsel mit sich gebracht hat. Da gab es jetzt Abteilungsleiter, die jetzt irgendwann gesagt haben, ich wollte schon seit Jahren mal das Heft in jüngere Hände geben. Und jetzt, das heißt nicht, dass die das schlecht gemacht haben. Ich fand auch den Austausch immer, wenn wir gerade auch ein sehr altes, diverses Gremium hatten, sehr gut. Aber du merkst dann halt schon, dass die etwas jüngeren Abteilungsleiter noch ein bisschen näher am aktiven Sport dran sind. Und ja, vielleicht liegt es auch daran, dass man dann einfach in einem ähnlichen Alter ist, dann auch mal ähnliche Probleme oder ähnliche Themen hat im familiären Umfeld, weil man einfach in so einer gleichen Generation ist. Ja, ein bisschen geschlechtsdiverser dürfte es sein.
Ist das ein großes Thema?
Also, ich sag mal so, der FCK war ja jetzt gerade zu Beginn der Saison auf der KGA-Ebene medial sehr präsent. Durch den hohen Frauenanteil. Auf der e.V.-Ebene haben wir mit mir als Abteilungsleiterin und Vereinsratsvorsitzende und Bettina Huber als Kassenprüferin zwei Frauen in allen Gremien.
Reicht doch. Nee, Quatsch natürlich.
Ja, also.
Na, du musst ja ein bisschen provozieren, das muss doch irgendjemand auch hören wollen, Mensch. Ja.
Na, es gab natürlich auch wenig Bewerbungen in den Bereichen, klar.
Ja, darauf wollte ich eigentlich hinaus, so, weil wenn du kannst ja niemanden zwingen, das zu tun. Nee. Es ist ja nicht so, dass es abgelehnt, davon gehe ich zumindest aus als Mitglied, hallo.
Gottes Willen.
Nee. Ja, wenn ich das mitbekommen würde, dann, oh weh, hätte ich wieder was. Ja. So, aber so diese, ich bin ja bei dir, ne? Dürfte sein, ja, aber woher willst du nehmen? Also kannst ja nicht einfach durch Lautern laufen oder so, was machst du eigentlich so? Komm mit.
Ja, oder sagen, wir müssen das jetzt in Satzung schreiben, das ist ja auch immer ein schwieriges Thema. Gibt es ja auch Vereine, die das gemacht haben, ne?
Ja, aber dann muss man sich auch die Frage gefallen lassen, und das war nicht nett böse, wirklich nett. Das ist, glaube ich, bekannt, dass ich da nicht irgendwie so komisch drauf bin, wenn ihr wisst, was ich meine. Willst du, also mit wem machst du in dem Moment einen Gefallen? Du musst keinem einen Gefallen machen, weil alles sind zwar Menschen, unabhängig vom Geschlecht, unabhängig von der Herkunft sowieso. Also was zum Teufel. Aber was natürlich den Unterschied ausmacht, ist das schon ein, ist ja klar. So, jetzt Spaß beiseite. Genau, wem macht man damit einen Gefallen? Und wenn ich mir die Gedanken dann mache und schreibe dann sowas in die Satzung oder mache das generell als Firmenvorschrift irgendwie, wen stelle ich ein, damit hier das alles passt, dann hat man, glaube ich, die Logik dahinter nicht so richtig verstanden.
Wir reden dann über Ehrenamt, ne, muss man auch nochmal sagen.
Ja, natürlich, das macht es ja noch schlimmer, noch schwerer, weil es gibt ja, ich weiß nicht, es gibt ja
wobei
immer
man
noch
ja auch
Leute,
fairerweise
die gar
sagen
nicht
muss,
schnallen, dass bei uns die Vorstände des EVs alle ehrenamtlich da sind.
Aber natürlich auf der Ebene Übungsleiter und so weiter, muss auch in den Abteilungsleitungen haben wir auch viele Frauen. Das ist jetzt, ne, ich habe es jetzt mal überspitzt in die Wahlgremien, die in der Satzung drinstehen, mal gespiegelt.
Ja.
Ne?
Ja, aber warum denn auch nicht? Warum denn
ja,
auch nicht?
Ja, aber es ist ja auch ein wichtiges Thema, dass man das zumindest mal anspricht, und ja, vielleicht motiviert man dann ja auch die ein oder andere, dass ich da auch mal dafür aufstellen oder aufzustellen.
Ja, ich kann mir das nämlich schon so durchaus vorstellen, dass man, und dann beendet man, glaube ich, das Thema, weil das ist echt jetzt so ein Thema, das kann ausarten, finde ich. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man drüber spricht, stimme ich dazu oder euch zu. Und ich bin halt so der Meinung, dass so diese, vielleicht gibt es ja tatsächlich die ein oder andere Frau, die sich nicht traut, aufgrund des Gesellschaftsbildes, das zurzeit herrscht und immer irgendwie droht, immer größer zu werden, so dass, dass man sich da nicht irgendwie angreifbar in Anführungszeichen macht. Weil du machst dich auf gar keinen Fall lächerlich, wenn du dich auf irgendein Amt bewirbst. Warum? So, mach doch, trau dich doch. Also nicht, weil du Langeweile hast, dann nicht. Aber wenn Interesse da ist und wenn es Know-how da ist, warum denn nicht? Wenn du im FCK weiterhelfen kannst, dann mach das doch. Oder biete es an. Ob du dann gewählt wirst, ist natürlich was anderes. Aber das erfährt man nur, wenn man es macht. Sebastian, ja. Was los?
Nee, ich...
Also, ich dachte eben, Bild eingefroren, oh, was ist denn jetzt?
Nee. Aber das ist jetzt so ein Thema, was ich mitnehme, aber hast du sonst noch Wünsche für die Zukunft vom EV, so strukturell oder sonstige Themen, die du gern verbessert hättest?
Ja, wünschen würden wir uns viel. Also ich glaube, wenn wir was im... wenn man in so einem Fußballverein, der so groß ist, für andere Sportarten aktiv ist, klar, wird es immer so sein, dass man ein Stück weit für Aufmerksamkeit und Wahrnehmung irgendwie werben will. Und da habt ihr jetzt ja auch dann die Einladung, dass ihr mich eingeladen habt, ja einen Step gemacht. Ich glaube, das schadet nie was. Ich habe ja in den Jahreshauptversammlungen bisher auch immer dafür geworben, auch die aktiven Spiele, Wettkämpfe der Abteilung zu besuchen. Und da kann man mit relativ wenig schon sehr, sehr viel bewegen. Das Gleiche gilt natürlich halt auch, dass wir einfach schauen sollen, dass wir die Abteilung auch am Leben halten, dass das Fundament stabil ist im finanziellen Bereich und wir da einfach auch jedem, das wäre der größte Wunsch, dass man sagt, jeder, der im Verein etwas tut, ob er boxt, läuft, einen Ball wirft im Handball oder eben, wie gesagt, aktive Fans, dass jeder so eine FCK-Identität und sich als ein Großes fühlt auch. Also ich glaube, dass wir da schon uns nochmal in eine Richtung bewegen können, dass man eben nicht sich als FCK-Basketballer sieht, sondern als FCKler, der Basketball vielleicht auch temporär mal Basketball, mal Hockey spielt. Und ich glaube schon, dass man an der Stelle mit allen zusammen in die Richtung arbeiten sollte.
Ja, bin ich voll bei dir. Aber niemals während dem Sport, wenn du dann wechselst mal kurzzeitig, nicht die Sportart dann nochmal verwechseln. Also,
genau, deswegen machen wir ja Triathlon, vielleicht ist es daher passiert.
Boah, ich verstehe bis heute nicht, dass man beim Triathlon Letzter werden kann. Ah nee, Quatsch, das war Biathlon, ne? Versteht nicht jeder.
Wir hatten tatsächlich letztes Jahr eine Athletin.
So, aber ist egal, ja. Letztes Jahr also, Athletin, ja, ich höre zu.
Die letzte wurde bei der Challenge Rot, das ist so eines der prestigeträchtigsten Rennen in Deutschland. Challenge ist so eine andere Marke zu Ironman. Und da wird die letzte, eine, der es eben wird, mit tosendem Applaus von den Siegern empfangen. Das ist auch eine alte Regel im Triathlon, dass auf Hawaii der letzte oder die letzte Athletin, Athlet vom Sieger dann auch gekürt und empfangen wird mit allem, was es gibt. Und das war in der Challenge Rot vor, glaube ich, einem Jahr oder anderthalb Jahren. Eine Athletin vom FCK, die dann auch so zwischen 11:30, 12 abends über alle Leinwände und alle Fernsehkanäle ging. Das war dann in die andere Richtung auch mal ganz gute Publicity. Wow.
Nochmal, ich wäre da nicht angekommen. So, mich hätten sie wahrscheinlich tragen müssen.
So. Absolut. Ein Finish im Ironman ist, oder in der Langdistanz, ist eine Leistung für sich.
Ja.
Genau. Und dementsprechend gibt es ja auch diesen Brauch und die Tradition, dass man sagt, jeder, der finisht, ist ein Sieger und wird dann auch dementsprechend empfangen.
Das gebührt sich so. Also ich weiß nicht, ich finde. Naja, egal, komm. Ich beug mich runter, wenn die Schuhe auf sind und schimpf, ja. Damit bin ich dann schon bedient. Aber
nochmal, um das vorige Thema zurückzukommen. Das bedeutet aber auch für euch, falls ihr noch kein Mitglied seid, werdet Mitglied.
Gott, wie weil
dann geht es den anderen. Ja, so bin ich. Dann geht es den anderen Abteilungen auch gut. Von daher hier nochmal die Aufforderungen, werdet Mitglied. Und bald ist ja dann auch nochmal JV, da könnt ihr dann auch mit dabei sein.
Aber nur wenn ihr halt Mitglied seid, ne? Also beeilt euch mal.
Yes.
Aber aus Interesse am EV und nicht, weil ihr irgendein Testchen haben wollt oder was, ja?
Ja.
Das ist nämlich auch immer ganz, ganz komisch, so die aber Diskussionen. Auch, egal.
Auch immer wieder Thema.
Thema, nee, ist kein Problem. Absolut kein Problem.
Immer wieder Thema, dass man ja als, was zuletzt wieder bemängelt wurde bei Social Media, bei Blue Sky, dass wenn man FCK-Mitglied ist, dass man da ja keinen großen Benefit hat, also das Vorverkaufsrecht.
Und Vorkaufsrecht meinst du?
Ja. Vorverkaufsrecht, genau. Und dass man dann halt noch irgendwie EV-Klamotten bekommt. Gäbe es ja kein großer Benefit. Und ja, da wird es interessant, weil letztes Jahr, wurde das schon mal so ein bisschen angeteasert, dass es ja in Planung sei, dass man nochmal für Merchandise auch Prozente bekommen würde, aber das wären noch steuerliche Probleme.
Genau, und da wären wir im Austausch mit dem Finanzamt oder irgendwie sowas.
Genau.
Ja, und das werden wir, denke ich, auf der JHV erfahren.
Genau, das ist nämlich ein spannendes Thema. Ich meine, mir persönlich ist das jetzt
unbedingt so wichtig. Aber braucht man die, jetzt Gegenfrage, Sebastian, braucht man einen Benefit?
Ich brauche das nicht, aber
ich habe genug Geld, ist mir egal. Ja.
Aber offensichtlich ist es ja für andere Leute ein großes Benefit, das auch wichtig ist.
Aber man unterstützt doch seinen e.V.
Ja, erzähl das doch nicht mir.
Erzähl das nicht. Einer erzählt, Monika, man unterstützt doch dann die e.V. Das ist doch.
Ich bin ja auch schon länger Mitglied, als ich Triathlon mache. Ja.
Ich bin schon länger Mitglied, als ich auf der Welt bin, wollte ich gerade sagen. Das hätte nicht gestimmt.
Nee.
Aber deine Familie ist schon länger dort vertreten, ne?
Das stimmt, ja.
Wissen vielleicht auch ein paar ZuhörerInnen nicht. Ja, ja, erzähl's ja nicht.
Genau.
Moni. Wie kommst denn du zum FCK?
Zu Fuß, nee, Quatsch.
Boah, ich wollte noch sagen, wenn du jetzt sagst, zu Fuß, ne?
So, kommst du zum FCK? Ich glaube, das ist schneller erzählt, der Nachname. Ist dann vielleicht manchen, die Mitglied sind, bekannt. Und ja, wenn man in meiner Familie, mein Papa war ja, seit er 12 ist, Spieler. Und hat da seine Geschichten geschrieben bis zur zweiten Mannschaft, dann als Trainer fungiert und dann bis heute ja in Ämtern mit zwischenzeitlichen Unterbrechungen. Deswegen bin ich im Vergleich zu anderen Menschen nicht so mit Geburt angemeldet worden. Und wir haben als Kinder in der Eifel zuerst gelebt und dann in München, beruflich bedingt vom Papa. Und als wir dann zurückgekommen sind, genau richtig im April 91, könnte nicht besser sein.
Also da muss ich mal ernstes Wörtchen mit dem Herr Fenger sprechen. Das geht ja gar nicht.
Ja.
Was ist denn das? Frag
ihn mal, wie es Pokalfinale 90 war.
Gut, mach ich. Mach ich. Warte, schreibe ich mal auf. Ja. Kein Scherz. Wenn er allergisch drauf reagiert, sage ich, ja, aber die Monika hat...
Also ich kann es nicht aus, ich kann es nur aus Erzählungen berichten, weil mit 5 habe ich das nicht... wahrgenommen, was da passiert ist, aber es soll ein lustiger Tag gewesen sein in München.
Spoiler jetzt nicht.
Und deswegen. Nee, so. Deswegen. Kann er selber erzählen.
Ja, muss er dann. Also wer sich jetzt fragt, wer ist Ottmar Frenger? Das ist der Mann, den er vielleicht schon öfters gesehen habt. Der guckt immer so ein bisschen grimmig, ist aber ganz lieb.
Genau.
Ha, Monika hat gesagt, ja, stimmt. So.
Ja, so. Und ist aktuell im Ehrenrat.
Genau.
Genau.
Grüße an den komplette Ehrenrat. Mit denen habe ich ja schon mal Kontakt gehalten. Also das ist Wahnsinn, ne? Wenn du siehst, wie viele sehr engagierte Menschen im FCK sich befinden, unabhängig jetzt natürlich von Aufsichtsrat und so. Oder nee, wie heißt es jetzt? Verwaltungsrat.
Ja.
Wenn du auch siehst, so, dass auch so von der Altersspanne her so viel, ja, wie hast du vorhin gesagt, Diversität herrscht, das ist schon richtig geil. Das macht schon richtig Bock.
Stimmt.
Und ach ja, auch wenn man sich Sachen wünschen dürfte, nee, jetzt wäre ich wieder so weit, ne? Bevor ich es jetzt komplett vergesse und wir sprechen vielleicht dann noch über das Spiel, wenn du noch Zeit hast. Ich habe ja vorhin, war das vor der Aufnahme, war das bevor wir live gegangen sind oder was während der? Egal, ich frage einfach, sag mal so Marktwertanalysen, kennst du dich doch aus im Fußball. Was überschätzen wir so in der Öffentlichkeit und was unterschätzen wir?
Also, was wir teilweise gar nicht so auf dem Schirm haben, also klar, die jetzt im Bereich Transfers viel tätig sind, ist aber, dass die Position extrem entscheidend ist, wie hoch ein Marktwert ist.
Wer legt das fest? Jetzt sagt mit Transfermarkt.
Also wer den Marktwert festlegt.
Ja.
Tatsächlich, also den Transfermarktwert legen die Community fest.
Ja.
Und dann wird man, also das ist auch eine große Kritik bei ganz vielen unseren Erhebungen und Papern, weil es gibt ja jetzt, wir haben ja keine Verträge. Die sind ja nicht, also klar gibt es mal Leaks, aber man kennt die ja nicht. Fußballgeld hat auch teilweise so ein paar Daten, aber tatsächlich gibt es aus den geleakten Daten Vergleiche der Gehälter und der Transfersummen mit den Transfermarktdaten und die sind hochgradig korreliert, also die stimmen sehr, sehr gut überein. Deswegen ist da die Scientific Community eigentlich einig, dass man den Marktwert sehr gut nutzen kann. Und dann gibt es andere Plattformen, die so Daten auch rausgeben für auch die ganzen europäischen Ligen. Und das legen immer Experten fest.
Experte, okay.
Ja, genau, kann man wieder fragen, wer das dann ist.
Grüße an den Springer Verlag.
Vieles ist halt dann leider auch hinter Verschluss. Also zum Beispiel, ich habe auch schon mal versucht rauszufinden, wer diese ganzen Bewertungen, also diese Skill-Bewertungen beim FIFA-Spiel festlegt.
Oh, da, aber ja.
Das sagt FIFA, also EA Sports sagt dir das nicht.
Ja, ja, das habe ich mich noch nie gefragt, weil diese Werte... In einem
Computerspiel. Die sind halt ziemlich cool aufgeschlüsselt, ne? Und du kriegst die halt für alle Spieler. Und das sind Wertdaten, an die kam man vor ein paar Jahren schwierig halt als Live-Daten nur ran. Und da hatte ich mal mir überlegt, ob ich mir die nicht mal hernehme und dann mal vergleiche in den Analysen. Aber es ist immer schwierig, weil man nicht sagen kann, wie die Dinger zustande kommen. Meine geschossene Tore, gezählte Pässe, Passquoten, die kann man relativ gut argumentieren, wo die herkommen. Aber FIFA-Daten war schwierig.
Soll ich mal bei einem Kontakt nachfragen?
Wenn du den hast.
Ich weiß nur nicht, ob der noch da ist.
Ja, und was man auch unterschätzt, ist tatsächlich der Einfluss von Social Media.
Wie, was ist mit Social Media? Da war ich jetzt raus.
Der Einfluss auf den Marktwert, also wie sich ein Spieler vermarktet. Und das, was halt auf der einen Seite die Spielkomponente und dann eben, wie man sich präsentiert. Okay.
Also das heißt, wenn es nach dem Connor geht, Sebastian, hätte Jean Zimmer einen Marktwert von minus, was weiß ich, wie viel gehabt. Aber dank uns hat er seinen Marktwert einfach behalten.
Das siehst du mal.
Ja, und deswegen kann keine Entwicklung nach oben statt mehr finden beim Jean, weil es den Connor gibt. Der ist an allem schuld. Und der Springer Verlag natürlich.
So. Ja, aber wenn du halt siehst, dass der Junge.
Und EA Sports.
Natürlich, und EA Sports. Dass der Junge von Berlin da schon mehrere Millionen Marktwert hat, mit seinen 15, 16, wie er da ist, das ist ja schon ein bisschen. Ja, also für mich sind die ganzen Marktwert, die da bei TM oder bei Transfermarkt da rumgaloppieren, die sind halt so fernab aus meiner Sicht von Realität. Das ist ja schon beeindruckend, wenn du dann so irgendwelche Dokumentationen siehst von größeren deutschen Sendern und dann die Berater darum erzählen, oh, wir googeln echt mal auf den Transfermarkt, was der Marktwert ist. Und ich so, okay, alles klar. dann ist es halt schon...
Schwieriges Thema gerade, ja. Also so, es gibt ja den einen oder anderen Berater, die arbeiten ja teilweise mit Methoden, da seitdem ich da mal einmal Einblick bekommen habe, ich bin raus so. Ich bin raus. Also Sport, gerade Profisport, gerade Fußball ist echt ein Drecksgeschäft. So meine Worte. Naja, gut. Okay. Jetzt beruhigen wir uns alle wieder.
Ja, okay, aber dann sehen wir uns ja auf jeden Fall, oder wir sehen dich dann auf der nächsten JV am 10. Dezember, 18 Uhr. Einladungen sind raus, meldet euch an, wenn ihr hoffentlich mit dabei sein wollt. Wieder Hybrid, das ist gut, also im Stadion und online und aktiv teilnehmen, das wäre gut.
Was ist aktiv? Moni, hast du eigentlich so eine so eine Lieblingsstrecke irgendwie in Kaiserslautern?
Laufen oder Radfahren?
Beides.
Beides. Ja, tatsächlich. Ich laufe relativ viel zwischen Bremerhaven und Humberg, weil das auch so von mir aus gut erreichbar ist. Und da gibt es eine schöne Runde einmal zum Humberg hoch und dann wieder über den Bremerhaven zurück. Ich laufe halt auch sehr gern eher die schmalen Pfade. Und ja, mit meinem Fahrrad ist dann immer so die Frage, fährt man Rennrad oder Mountainbike? Aber da ist so Rennrad, ist vielleicht die schönen Strecken sind Richtung Johanneskreuz, Emsteiner Tal, Grottenbuckel. Das sind so unsere Hausstrecken.
Was könnte ich dich noch fragen? Was gibt es denn so? Gibt es irgendwie ein Buch oder irgendeinen Artikel, der jeder, der im Verein ist, gelesen haben sollte? Oder jeder FCK-Fan mal gelesen haben sollte? Mhm. Können FCK-Fans lesen? Nächste Frage.
Ja. Ja. Boah, Artikel ist schwierig. Ich finde tatsächlich das Buch über Norbert Tinus eins der besten. Es gibt natürlich viel über die ganzen Persönlichkeiten im Fußball, ob das jetzt Horst Eckel oder Fritz Walter ist, da gibt es ja zig Bücher oder die Chroniken, die dann aus verschiedenen Perspektiven was zusammenfassen, aber so den Menschen Norbert Tinus finde ich persönlich einfach ein cooles Buch, weil es das sehr gut widerspiegelt, wie ich es wahrnehme und ich da einfach auch ganz viel so persönlich verbinde mit ihm. Weil er einfach, ja, irgendwie immer überall da war und wir ganz viele Begegnungen hatten, die mich auch immer wieder beeindruckt haben.
Voll und ganz deiner Meinung. Norbert, und er ist eben immer auf Augenhöhe begegnet.
Ja.
Vergesse
ich nie, ich habe mein erstes Rennen für den FCK dann im Triathlon gewonnen. Das war in Pirmasens, glaube ich, Pfalz oder Rheinland-Pfalz-Meisterschaft. War ein cooles Rennen, zum einen das. Und ich war dann an dem Wochenende war in Erfenbach bei den Hobbysingers Waldfest. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Also Hobbysingers und Norbert Tinus ist eine enge Verbindung. Und da war klar, der Norbert kommt montags abends, wenn dann nochmal die Kolbing spielt. Und also ich vergesse das nie, das Bild. Da kam ungebremst auf mich zu. Wie gut, dass ich dich sehe. Ich habe noch gedenkt, halt morgen in der Zeitung, wenn ich es halt oben ziehe, muss ich ihm gratuliere. Bombastisch.
Oh, da kommt er ja mal Freund. Marc, wie ist denn das? Das ist so gut. Aber gut, das war, ach Mensch. Norbert war halt echt ein Kerl, der ist auf du und du sofort, ne? Egal, ob du Otto normal Stadionbesucher bist, egal, ob du aus schwierigen Verhältnissen kommst, da hat er ja sowieso, das war ja Menschenfreund durch und durch. Oder ob du jetzt Professor, Doktor, was weiß ich was bist, hochdekoriert. Der ist mit jedem gleich umgegangen und das fand ich richtig, also damals als junger Mensch fand ich das richtig, wie soll ich denn sagen, das war wie Vorbild. Das ist wirklich schwer so zu erzählen, beschreiben. So, okay, jetzt wird's aber. Ich lenke jetzt nochmal ganz kurz ab. Ein Mythos im Sport, liebe Monika, den du in, sag mal, 20 Sekunden debunken kannst. Gibt's sowas?
Mythen im Sport gibt's viele.
20 Sekunden ab jetzt.
20 Sekunden. Ein Mythos ist, dass Kinder kein Krafttraining machen dürfen.
Warum ist das so? Warum dürfen die das doch? Oder warum sollten sie nicht dürfen? Weil Arnold Schwarzenegger im Kindergarten auffällt, oder wie?
Ja, viele behaupten immer, dass die Kinder dann in ihrer Wachstumsphase geschädigt werden und dann langfristige Schäden haben. Kann passieren, klar, so wie es bei jedem passieren kann, dass man sich verletzt. Aber wenn man es ordentlich mit der richtigen Technik und angepasst auf die Entwicklungsstufe macht, sollte da nicht so viel passieren. Wie gesagt, angepasst auf das Kind, auf die Entwicklung und dann ist es kein Thema. Und auch es gibt dann auch die Meinung, Kinder können keine Muskeln aufbauen. Da frage ich mich, wo die Sixpacks der kleinen Turner herkommen.
Hä? Das habe ich noch nie gehört, dass es das heißt. Aber gut.
Krass. Ja, ich meine, klar, ab einem gewissen Alter geht das besser, weil man dafür halt ein paar Hormone braucht. Aber ja, man hat vorher auch Muskeln.
Also, gut, ich habe gerade Kopfkino. Also einfach so 22 Mann auf dem Platz, die ganze Zeit irgendwie so...
Mit einer Wade.
Ja, einfach so wegknicken. Blub, blub. Naja, gut. Wollen wir noch über das Fußballspiel sprechen?
Ja.
Über eine kleine Choreografie, die jetzt gar nicht so beeindruckend war. Also im Gästeblock.
Ja, also erstmal noch vorm Spiel war ja leider Thema, dass Redondo doch noch bis mindestens zur Winterpause ausfällt.
Ach, ach ja.
Als da die Frage kommt, beziehungsweise die Antwort, habe ich schon kurz geschluckt, weil ja, also wenn man Social Media betrachtet, war ja klar, dass irgendwie noch ein Reha ist und so, aber trotzdem, dass es jetzt mindestens noch so lange dauert, hat mich schon ein bisschen geschockt. Boah, und ich wünsche mir ja so sehr, dass er zurückkommt, ne? Gerade bei den engen Spielen und so, könnte da, glaube ich, echt nochmal ein krasser Input geben.
Außer generell für ihn ist das ja auch nicht gut.
Ja, dramatisch, ne?
Das ist ja Wahnsinn, wie lange Redondo jetzt schon ausfällt.
Ja, nach dem Pokalfinale hat er ja die Probleme gehabt, wurde dann irgendwie nochmal fit, hat er ein bisschen gespielt und seitdem ja eigentlich wieder die Probleme und jetzt seitdem ist nochmal komplett raus. Echt dramatisch, so.
Hast du nichts für den, Moni? Irgendwie. So, aktuell wird er ja eh nicht einem Doping-Test unterzogen. Gibt's da nichts irgendwie?
Genau. Ich muss fairerweise sagen, ich weiß gar nicht genau, was er hat. Aber im Detail wird ja auch gar nicht so viel drüber gesprochen. Jetzt war ja mal wieder Thema, aber zwischendrin war es mal ja gefühlt gar nicht mehr thematisiert worden. Ja, schon bitter einfach.
Naja, weil du, guck mal, erst hat er unter Schmerzen gespielt, dann hat er ja ausgesetzt, ne, verletzt, dann hat er sich ja nicht operieren lassen, wie dann später rauskam. Da hat er sich in der Winterpause operieren lassen, dann kam er wieder, hat ein paar Spiele gemacht und seitdem ist er weg.
Ja.
Das ist halt echt schon lang her, ey. Und wenn du als Fußballer so lang raus bist, dann ist das, glaube ich, oder generell als Sportler so lang nicht agieren darfst, da ist das schon ein Problem, finde ich. Wie hältst du dich fit? Also so richtig fit. Allein schon der Trainingsrückstand, der da entsteht. Also ich.
Ja, ich gehe davon aus, dass er schon was macht.
Das hoffe ich
nicht, dass man da voll, ja. Ich meine, es gibt ja auch viele Möglichkeiten, alternative Trainingsformate, die dann vielleicht, wie gesagt, wenn man weiß, was er hat, kann man das besser beurteilen. Aber es gibt ja auch durchaus Laufbänder, die dann Last von deinen Gelenken wegnehmen, damit du trotzdem weiter in der Laufbewegung bleiben kannst, nach einer Verletzung zum Beispiel. Aber wie gesagt, dadurch, dass man nicht so exakt weiß, was er hat, ist es natürlich auch schwer zu beurteilen. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist er ja auch in München, glaube ich, in Behandlung.
Ja, so kann man es in Reels entnehmen, jedenfalls.
Ja, aber ja, ich glaube, es wurde sogar bei der Pressekonferenz gesagt.
Also, ja, genau, kann auch sein, ja. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute, Redondo, wenn du das hörst, wir schnell wieder fit. Wir drücken die Daumen und vermissen dich auf jeden Fall.
Ich vermisse dich nicht so, aber
schließe ich mich cool an.
So. Ja. Also nicht so stark wie der Sebastian. Sebastian ist ein ganz großer Fan von Redondo.
Er ist ja auch nicht viel größer wie ich, von daher bist meine.
Jeder ist größer. Ja. Na, gut.
Und dann hat sich, da gehen wir jetzt gerade, weil wir gerade bei Verletzungen sind, leider hat sich der Emre Reddy während des Spiels wieder verletzt. Oder was heißt wieder, er hat sich jetzt verletzt. Eine Sehnenverletzung im Akkutorenbereich. Ja, echt bitter, ne? Weil er jetzt so reingekommen ist. Er hat echt dafür richtig viel Power und Schwung gesorgt. Und ich hab's irgendwie so ein Gefühl gehabt, der macht heute hundertprozentig eine nach den ersten Aktionen, weil er halt echt so eine krasse Präsenz hatte und dann verletzt er sich da ganz, ganz bitter. Und ja, wie er dann so vom Platz getragen, nicht, aber halt unterstützt da rausgehumpelt ist und da du hast halt schon von der Tribüne gesehen, dass er da jetzt gerade echt heult und so. Das war schon ein bitterer Moment irgendwie, ey, krass. Ja, und all die Sachen, die da jetzt da vorhinein passiert sind mit den ganzen Storys, was weiß ich was, ja, das will ich jetzt gar nicht. Ich mache es jetzt zwar gerade zum Thema, aber das sollte man, glaube ich, echt vernachlässigen, weil er ist halt immer noch Spieler von uns, trägt immer noch unser Trikot und von daher hat er zumindest meine komplette Unterstützung. Und ja, dann hoffe ich, dass er dann doch wieder schnell zurückkommt, auch wenn es jetzt echt bitter ist.
Ich frage mich halt, wie viel Pech muss man haben? Ne, erst dieses große Drumherum so im Vorfeld. Und dann kommt er auf den Platz und war wie lange im Spiel? 15 Minuten irgendwie so. Und natürlich dann noch die privaten Einblicke, die er dann noch auf Instagram wieder veröffentlicht hat, macht es nicht untragischer. Hm. Ja. Ah, warte mal, sag mal, Moni, hast du einen Lieblingsspieler?
Aktuell? Ja, also im aktuellen Kader, ich muss sagen, ich fand schon immer, seit ein paar Jahren, habe ich mich immer gefreut, wenn Daniel Hanslik gespielt hat, weil ich fand den vor einigen Jahren, das hatte ich auch irgendwann mal unter ein Bild von ihm gepostet, dass ich einen der unterschätztesten Spieler fand vor ein paar Jahren noch. Ja. Auch wenn er jetzt vielleicht am Samstagabend nicht ganz so zwingend war, aber ist für mich einfach so vom Charakter und von seinem Einsatzwille ein Spieler, den man einfach sympathisch finden muss und so im hat auch mal ein, zweimal kurz mit ihm Kontakt, aber nur, wie gesagt, sehr, sehr kurz. Ich finde ihn einfach, auch wenn er Interviews gibt, sehr sympathisch, verkörpert den Verein super.
Brauchst du die Nummer?
Nee, Quatsch. Nee, alles gut.
Nee, du hast aber recht, das ist so richtiger, das ist für mich auch so ein richtiger Betze-Spieler, ne? Obwohl man das ist richtig bekloppt so.
Und er hat sich auf jeden Fall mit seinem Tor in der Relegation auch unsterblich gemacht.
Das stimmt.
Also er hat sich in die Chroniken des Vereins eingraviert.
Ah ja, gut, aber das hat Herrscher auch.
Ja, aber Hanslik halt auch.
Aber Hanslik ist ja jetzt noch da. Das ist der große Unterschied, Herr Herrscher. So.
Ja. Und er performt halt regelmäßig und
steht. Ja, ich finde ihn so spitzbübig, möchte man meinen, irgendwie so unterwegs im Strafraum, was der alles so versucht, ne? Damit kannst du ja selbst als Spieler, als Gegenspieler und so, habe ich nämlich schon mal von einem gehört, kannst du damit gar nicht so rechnen. Das heißt, da geht mal die Hacke raus, da geht mal irgendwie der Kopf dann nochmal nach hinten oder zur Seite, ne? Also egal wie. Manchmal hat er so Phasen, da versucht er gefühlt alles. Ein Wahnsinn, dass er nicht noch irgendwie Kontrolle über sein Ohrläppchen hat. Also Ball mit dem Ohrläppchen reingeschlagen oder so.
Und trotzdem finde ich halt noch anständig, ne?
Ja, natürlich.
Sehr einfach sympathischer Mensch, wenn man ihn so in Interviews und so sieht, so sehr zurückhaltend oder auch beim Training, aber wenn man ab und zu mal zu Training gucken ist und dann kriegt dann halt so mit, wie die Spieler so drauf sind, einfach sehr zurückhaltend und halt da, wenn man ihn braucht. Das ist halt schon eine krasse Stärke von ihm, definitiv.
Sebastian, hast du Lieblingsspieler?
Nee, meine Lieblingsspieler, die, jetzt muss ich das Wort achten.
Leben in mir, oder was?
Die verlassen den FCK immer schnell in Richtung komische Vereine, von daher.
Na dann sag lieber nix. Nee.
Okay, und warum Terrence Boyd?
Weißt du.
Er kommt als Trainer zurück.
Ja, er macht.
So, das war Monika. Das war schön mit dir, ne? Danke fürs dabei
sein. Bis dann. Tschüss. Ich dachte jetzt nur an seinen Instagram-Post mit seinem Trainerschein, deswegen.
Oh, ja, genau.
Ich weiß nicht, ob er das der Fußballwelt antut. Nein! Ich bin ja noch sauer, dass er gegangen ist.
Neuigkeiten. Ja. Und kommen wir zum Spiel zurück. Ja, vorm Spiel muss ich sagen, das haben wir jetzt auch schon im Intro gehört, aber das war so, und jetzt können wir nochmal drauf eingehen, was da so magisch war. Der Capo ist ja dann auf den Platz gegangen und hatte angefangen oder wollte da anfangen, seine Ansprache zu halten. Und wie die netten Gäste dann so sind, die machen natürlich dann ihr eigenes Ding und haben dann natürlich, weil sie ja befreundet sind mit Nachbarvereinen da von uns.
Entschuldigung, ganz kurz im Chat steht, der Lachs wird Trainer. So, jetzt reicht's aber. Ja, Entschuldigung, Capo hat.
Ja, er hat da angefangen zu singen, er hat da und der KSC und der Capo nur ganz genervt schon mal rumgeguckt, dann ging es da weiter. Und er begrüßt sie dann mit nach einem einzelnen Finger und macht dann so ein ganz genervtes.
Im Daumen nach oben Krachen. Natürlich, ja.
Und dann. Geht das komplette Stadion, geht dann ab mit, hier regiert der FCK, also selbst auf der Nord hat echt jeder mitgemacht, das war so verdammt laut und die Berliner, die Gästeblock war nur noch ruhig, also vom Norden her war das echt so brutal laut, ich glaube, du warst in der Westkurve, Moni?
Ja.
Und ja, also, war unfassbare Szene und dann und dann geht es ja mit dem Pfalzlied weiter und die ganzen Banner werden da hochgezogen, die Fähnchen werden da hochgehalten und so. Also Das war ein Moment, ich glaube, das war mein Moment der letzten Jahre so. Also ich war leider ja in Berlin dabei, von daher unfassbar. Und wenn du dann halt guckst...
Wäre auch noch eine gute Frage gewesen, siehst du.
Und wenn du dann halt auch die ansiehst, was da auf die Choreografie alles drauf war, das hast du im Stadion gar nicht alles so wahrgenommen, was da überhaupt alles abgebildet war. Die ganzen Meisterschaften und Pokalsiege, da gibt es ja das berühmte Bild, wo die hinter der Westkurve auf den Flutlichtmasten sitzen. und dann halt auch zum Schluss dann noch der Teufel vom Finale da. Also das war echt so faszinierend. Und dann noch die zwei Wimbeln auf der Haupttribüne. Also einfach perfekt. Und wie Moni im Vorgespräch und sagt, und dann hat das Spiel angefangen.
Ja, also war ein unbeschreiblicher Spieltag. Bis zum Anpfiff.
So, ja. Sehr schön. Ja, so schlimm war es ja nicht.
Das sagst du jetzt, ey, bevor wir hier live gehen. Moni, nur am Uhr.
Ja, ich meine, man will halt, es hat ja jeder gesagt, so ein vorbereitetes Ding. Das will ja jeder am Ende gewinnen. Und dann ist dann ist der Tag perfekt. Ne?
Ach Gott, ja. Aber ich meine, jeden Tag 100% ist halt auch irgendwie schwierig.
Ja.
Na, aber wie sieht es denn eigentlich bei dir aus mit Emotionen während dem Spiel? Oder während des Spiels? Boah, Satzbau des Todes. Wichtig ist, dass man mich versteht.
Genau. Ja, also Sebastian hat es ja gesagt, ich stehe auf der Westkurve. Schon immer. Also ich habe meine erste Dauerkarte zur ersten Zweitligasaison bekommen. Das war dann mein 11. Geburtstag.
Was?
Und 96.
Gott, wie jung. Das. Ja.
Ja, genau. Und damals war das Block 11, weil, also kennt ihr vielleicht noch den Block 11? Ja. Das ist jetzt der Logenturm.
Ja.
Das war in der Zeit der aktiven Block. Da mein Papa dann als Aktiver im Block stand, haben wir eben die Dauerkarte im Block 11, weil ich zu der Zeit noch nicht aktiv war. Und durch die Umbaumaßnahmen wurden die Block 11-Karten dann ja verschoben Richtung Mitte. Und wir haben uns dann die Karten in 10-1 genommen. Und seither ist dann 10-1 Richtung, zwischen 10-1 und 9-1 unser Platz mit der Familie. Und dann geht es dort so emotional zu, wie es in der Westkurve zugeht.
Bist ja, aber so ich sag böses, mal so. Ja. Na ja, gut. Also Leute will ich hier nett so. Haben.
Ich hab mir so am Samstagabend gedacht, man hat mich aus der West bekommen, aber die West nicht aus mich, also aus mir. Aber aus mich. Aber das hat sich, glaube ich, am Samstagabend in der einen oder anderen Szene wieder gezeigt. Und ja,
du bist dann auf der Nord dementsprechend.
Genau.
Das ist so cool, wir alle drei können nicht sprechen. Geht nicht. Kaum sind Lautra unter sich, wird's komisch. Auf der West. Was habe ich vorhin wieder gebrabbelt? Ich habe ja heute schon irgendwie Sprachgulasch Deluxe gehabt. Und der andere, der hockt auf der Nord. Nee, in?
Obbetroff.
Obbetroff, ah ja.
So überm Norbertines Schriftzug. Wenn er da mal genau im Michael Schmidt seine Fotos anguckt, da ist so ein schwarzer Punkt. Das Rot, ist der Sebastian. Ja. Nee, von weiter weg.
Aber ich habe eine Tusche vermisst am Samstag, tatsächlich. Schon ist eine Tusche nicht da, gewinnen wir Samstagabend. Nee, das ist ja echt seltsam.
Naja, nee, pass auf was du jetzt sagst. Rest im FCK.
Nix. Ja, aber Aufstellung war, glaube ich, nichts Besonderes. War keine Überraschung. Kral
war wieder im Tor.
Ja, genau.
War ja heiß diskutiert. Ist er da? Ist er nicht da? Thorsten Lieberknecht hat auf der PK gesagt, der ist 100% im Tor. Könnte ja aber auch eine Finte sein. War keine Finte. Julian stand wieder im Tor. Ich bewerte das jetzt nicht. Ich finde nur die Diskutierereien so unter FCK-Fans oder ja in den Unsocial Medias finde ich dann halt immer sehr witzig zu lesen. Der eine weiß es aus hundertprozentiger Quelle und hier und da und nee, die wissen alle schon, dass dies und jenes passiert. Na, gut. Und wie hoch gewinne man? Das weiß nie jemand. Das ist komisch. Wie die Lottozahl wäre, kann auch keiner sagen. Naja. Ja, aber sonst, gab es sonst Überraschungen? Gab es Positionswechsel? Nee, ne?
Also Hanslik und Ritalin wieder im Sturm. Ritter wieder auf der Bank.
Ach stimmt, wir haben eine drei
Robinson drin.
Hm? Genau. Wir haben eine Dreierkette zunächst gespielt, ne?
Ich glaube 3-4-1-2. Und ja,
ja,
es war, als es ins Spiel reinging, ist ja erstmal gar nicht so viel passiert, würde ich mal behaupten wollen. Also es war ein schwieriges Spiel. Ich fand trotzdem, dass Hertha ein bisschen besser ins Spiel gekommen ist. Ja, und dann machen sie ja dann auch schon nach 20 Minuten das 0-1 von Schuler, Flanke von links und boah, Chambri verschätzt sich, Ball geht über ihn drüber, Schuler kann einfach den Ball ganz langsam runternehmen und kickt ihn dann an Kral vorbei. Ja, wie hat das Tor aus der West gewirkt?
Scheiße.
Genau. Gut, das Gute ist, man sieht halt bei meiner Größe nur die Hälfte immer. Aber ja, natürlich, dann, wenn einer so blank vor dem Tor steht, dann denkst du dir schon, was ist jetzt los? Und in dem Moment hat dann auch Jumpy auch so ein bisschen signalisiert, dass er nichts, dass jemand rufen soll. Also hat es auf seine Ohren gezeigt. Wo ich noch dachte, okay, hat er den Mann im Rücken nicht gesehen? Weiß ich nicht, ob man das auch antizipieren kann. Aber er sieht natürlich dumm aus in dem Moment, klar. Und dann hast du es halt.
Aber gut. Ja, bitte. Also sagen wir es mal, wie es ist. Moni, wer war denn dran schuld? Sebastian. Sebastian hat abgelenkt.
Wie gesagt, Jumpy.
Von der Nord aus, ja.
Von der Nord?
Ja, genau. Ich hab
Wingemo! Ich sag nichts.
Wing doch,
ich sag nichts. Nee, aber wie war das nochmal mit die, gewissen Ordnern und so?
Ach so, ja, der war friedlich.
Ja, der ist friedlich, das stimmt. Genau.
Ich sag nichts. Ohne meinen Anwalt sage ich nichts.
Das ist ja besser so.
Ja, aber dann hatten wir irgendwie. Ja. Weg. 2 Minuten später hatten wir die Riesenchance von Haas. Ich glaube, Italien ist es, der perfekt auf Haas ablegt. Und ich habe es im Stadion schon gedacht. Und ich habe jetzt, wenn ich mir das Spiel nochmal angeguckt habe, wieder gedacht, warum schießt Haas nicht einfach aufs Tor? Er macht dann nochmal so einen komischen Schlenker nach rechts.
Ja.
Und das sind, glaube ich, genau die Sekunde, die ihm dann fehlen. Und der Schuss wird ja dann uns ausgelenkt. Ja. Wäre tatsächlich die Chance gewesen auf den frühen Ausgleich. Aber leider nicht passiert. Wie habt ihr diese Großchance gesehen?
Na, erstmal die Moni.
Ja, also ich meine, der Mika Haase versucht es ja jetzt gerade bei so in allen Spielen immer mal, wenn man auch sieht, wie der bei Ecken sich verhält, der muss jetzt irgendwann ein Tor machen. Das ist so. Das ist bei allen, also er ist ja auch nicht der Größte im Team, aber er kommt bei relativ vielen Ecken auch zum Kopfball, erstaunlicherweise, weil er sich von hinten immer so ein bisschen anschleicht. Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, ob der linke oder der rechte sein stärkster Fuß ist. Ich glaube, er kann mit beiden, weil er flankt ja auch oft mit links. Das ist halt schade, aber der Torwart war halt auch gut an dem Tag, ne, muss man auch sagen.
Der, wie ja, haben sie geschrieben im Betze-Schwitze, der hat das Spiel des Lebens gemacht. Irgendwie so gegen
ja,
uns. Und der hat ja gefühlt wirklich, wieso, wie heißen die Dinger mit der Tentakel? Oktopus oder so. Tack, 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 ja, tack. Der war ja gefühlt überall. Wo man aber auch nochmal Julian Kahl positiv erwähnen muss, war diese 1:1-Situation, ne? Wo er doch so, ich weiß nicht mal, wer das von denen war. Also ich habe das Ding eigentlich schon im Tor gesehen, weil die Abwehr
auch wieder so abfängt.
Hat. Ja, aber wie? Aber wie? Der geht mit einem Selbstvertrauen da raus. Und da zitter ich nie. Nie. Wenn Julian auf der Linie bleibt, ne? Da bin ich zwiegespalten. So, da kriege ich dann doch schon mit der Angst zu tun. Aber wenn Julian aus dem Tor rausgeht im 1:1, habe ich mir nie Gedanken drum. Nee. Total komisch. Komisch. Das ist einfach bekloppt.
Ja, aber da haben wir Haas, wie er da Rese im Griff hatte. Es gab da einige Situationen, wo er gegen Rese gespielt hat. Oh ja, ich glaube, Rese hatte so, was das Spielerische angeht, keinen so tollen Abend, weil Haas hat das echt super gemacht. Er hat so ein bisschen an Zimmer erinnert, wie er da gegen Bayern gespielt hat. Teilweise hat es auf jeden Fall da drin erinnert. Und ja, dann gab es wenig später noch eine Szene, die ist mir auch ewig noch durch den Kopf gegangen. Eigentlich waren es zwei Szenen, die waren ganz kurz hintereinander. Einmal war es in der 37. Minute. Da ist der Zehner von Berlin, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Deswegen sage ich nur die Nummer 10.
Meinst du Kunze aus?
Ja, genau. Und der stupst da Kunze von hinten um.
Ach.
Und dann gehen die beide hoch und also für mich war das klar gelb, weil er den halt einfach so wegstupst und dann provoziert der Berliner da noch, indem er sich das so provokant hinstellt und der Schiedsrichter verwarnt dann beide. Ja, warum? Das hat in dem Moment null gemacht, Mann.
Und, das war eine Auslinie, ne?
Ja, genau. Mhm. Und dann geht's weiter, ein oder zwei Minuten später, wieder mein Lieblingsspieler in dem Moment, reißt von hinten Hanslik um, ist so an der Mittellinie, in der Höhe der Mittellinie, er reißt einfach Hanslik um und es passiert nichts. Ja, weder faul, noch gelb, noch gar nichts. Und kurze Zeit später passiert dann ja das, oder im direkten Anschluss an die Szene, passiert dann das Foul an Chamfri von, wem war das? Von Eichner, glaube ich, war das Foul, wo es dann gelb gibt und das war ja auch schon dunkelgelb, zumindest im Stadion. Und dann gibt es gelb, aber trotzdem die Szene vorher wurde auch nirgends angesprochen, aber für mich war das ein klares Foul. Du hast genickt, Moni, da hast du die Szene auch noch im Kopf.
Ja, also mein Hintermann in der Kurve hat den sehr oft betont, dementsprechend. Da nämlich immer die Rese verwechselt hat, aber wobei ich da tatsächlich die gelbe Karte von Robinson eher kritischer fand. Die Jumpy war halt gelb und die Robinson-Card ist halt sowas so früh, einfach auch unglücklich, weil er dann schon, der hat es ja trotzdem gut gemacht, aber der war halt schon ein Stück weit aus dem Spiel genommen.
Ja, du kannst dann halt immer so eine bittere, reingehen. Ja.
Genau.
Das ist so, aber was wollen wir denn jedes schon Mal so machen? Ne? Was willst du während dem Spiel, wenn die gelbe gezeigt wird, dann wird sie gezeigt. Du kannst ja nicht sofort dann wieder auswechseln, das ist ja auch Quatsch. Nee. Nur mit dieser Präsenz von Union, wollte ich sagen. Quatsch, Alter, von Hertha. Von Hertha da vorne, da musst du aber leider rein, ne? Ja. Das ist, du könntest, habe ich mal dann auch so gedacht, okay, gut, dann müsste man jetzt halt den Passweg irgendwie zubekommen, ne, zu Rehse, weil er war ja schon ein, oder er ist ja so der Top-Spieler sozusagen von denen, die auf denen sich gefühlt nur konzentriert wird, was nicht ganz stimmt, weil sie versuchen es ja dann gelegentlich auch mal irgendwie durchs Zentrum. Nur wenn du weißt, okay, die spielen jetzt gleich gezielt Rehse an, dann mach doch dazu. Leichter gesagt als getan, ne? Weil du kannst ja, was willst du noch alles machen so? Es war vielleicht die erste Hälfte war sowieso für mich die schwächere Hälfte. Es wurde natürlich viel geackert so, wenn man aber bedenkt, wie wer war das von Hertha kurz vor der Pause, den Pfostenschuss Eichhorn
von Eichhorn, ja.
Ja. Das ist halt da so ein Ding der gefühlten Unmöglichkeit und trotzdem ist es passiert. Das hätte richtig
ja, toll sein können. Von wo er schießt, da sind irgendwie 20 Meter oder was das sind.
Ja, das meine ich halt so nett. So diese Distanzdinger, die musst du ja auch irgendwo auf dem Zettel haben. Warum ist da überhaupt so viel Platz? So, warum? Guck da mal an, welches System gespielt wurde. Und das ist keine Kritik jetzt am Trainer, sondern einfach so dieses, wir haben ja beispielsweise, ich glaube in der zweiten sind wir doch irgendwann auch rotiert, oder? Oder war das im Spiel zuvor? Kann sein, dass ich das jetzt verwechsel. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir dann plötzlich mal in der Viererkette hinten standen. Ich glaube, das war im Spiel zuvor.
Ja, wir haben ja dann auch in der zweiten Halbzeit nochmal ausgewechselt. Da gab es dann auch nochmal Veränderungen. Aber ja, wenn du halt vor der Halbzeit dann mit 2-0 in die Halbzeit gehst, dann kreist du, glaube ich, in dem Spiel nichts mehr, weil gerade in dieser letzten Phase der ersten Halbzeit, da war Berlin für mich schon drückend. So, wir hatten es. Die Haas-Chance war echt gewaltig groß, aber dann kam eigentlich von uns offensiv echt wenig und Berlin hat sich da immer besser ins Spiel gefunden.
Von und daher war es noch. Haarräume. So ist es ja nett. Wir hatten
Haarräume.
Aber die waren halt, die hatten halt die klareren Momente für sich.
Genau.
Weil wir vielleicht einfach nicht zwingend genug waren. Keine Ahnung. Oder wie hast du gesagt, Moni? Ja, nicht zwingend genug.
Weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber ja. Ja, also gerade erste Halbzeit fand ich so ein bisschen so dieses strukturierte Angriff. Also der Aufbau, es kam, Sierich hat zwei, dreimal super Diagonalball auch auf, oha, ich glaube, es war sogar Haas dann gespielt. Und dann stehen aber halt zwei Mann dazwischen und dann ist aber keiner, der dann mithilft. Das ist so ein bisschen, also mir persönlich, ich habe jetzt keine Laufwerte und der Trainer hat ja auch gesagt, die Statistiken, da waren wir überall besser, aber so das gute Freilaufen. In der zweiten Halbzeit habe ich so eine Szene im Kopf, da waren Jolie und Skitte an der Auslinie und Skitte, da stehen drei Mann drumrum und er bewegt sich aber aus dem Dreieck nicht raus. Das ist vielleicht, kann mal passieren und ist vielleicht in dem Moment dann auch nicht, dass er nicht antizipiert hat, dass ein Pass dahin kommen kann. Aber wenn man sich nicht wegbewegt und dann wird man auch nicht angespielt, wenn drei Mann drumherum stehen, so, na jetzt, ohne da zu viel. Der ist ein cooler Spieler, das ist nicht die Frage. Aber da hat mir irgendwie so gefühlt die Bewegung schon gefehlt.
Ja, wobei das für mich am Samstag eher ein schwächeres Spiel von ihm war. Ja, aber weil du gerade die Laufleistung angesprochen hast, wir sind einen Kilometer, also laut Giger sind wir einen Kilometer mehr gelaufen als Berlin, aber trotzdem mit 124 Kilometern, beziehungsweise 123 für Berlin, ist das schon eine sehr hohe Laufleistung, insgesamt von beiden Teams.
Die wir insgesamt ja diese Saison haben, das muss man auch sagen. Aber es ist halt dann auch die Frage, ob das dann ein Kilometer ist, wenn ich aber den Kilometer in die falsche Richtung laufe, bringt mir der Kilometer nichts. Also jetzt mal überspitzt gesagt. Richtig ausgedrückt.
Das werde ich zitieren.
Ja. Also wenn ich den Kilometer in die falsche Richtung laufe, bin ich doof. Weil dann laufe ich rückwärts.
Moni, ich warte nur auf die Gelegenheit, den irgendwann mal zu bringen. So. Sie hat es bei uns im Podcast noch gesagt. Wenn sie mal in die falsche...
Die weiß
stolz, dass ich den Moment erleben durfte.
Genau. Aber hättet ihr euch dann in der Pause oder nach der Pause einen Wechsel gewünscht? Auch wenn er nicht erwarten war.
Also weil wir auch gerade gesagt haben, Skitty, eins der eher schwächeren Spieler, wenn der das Tor macht, bei diesem Freistoß, wo Ritter reagiert, also ja unfassbar schnell ausführt, das war ja danach, wenn der das Ding macht, redet keiner von einem schwachen Spiel.
Hey, das war doch die Loopfahrt-Szene, oder nicht?
Genau.
Wo Leistner das Ding noch so... In letzter Sekunde. Also das war ja wirklich...
Wenn der das macht. Das ist dann halt schon total, Genialität. Also
der gefühlt alte Mann, wie der da nach hinten sprudelt und noch den Kopf dazwischen haut.
Der Wahnsinn. Alte Mann, der ist bei uns immer aufgeblüht. Der hat seit zweiter Frühling gehabt. Echt. Meine Güte, kann der nicht in Rente.
Apropos Freistoß.
Ich bin ja nur ganz sauer, dass er nicht bei uns spielt. Ja.
Aber apropos Freistoß, in der ersten Halbzeit wurde der eine Freistoß zweimal wiederholt, aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung.
Nicht dreimal?
Und der letzte Freistoß kann Kral gerade noch so vor der Linie halten.
Den habe ich vorhin gemeint, ich dachte, der wäre drin.
Ja, ich auch.
Oh mein Gott, hat auch das war so gesehen. Selbst in den Fernsehbildern hat es eigentlich ausgesehen, wie wenn er drin war. Aber gibt eigentlich in der zweiten Liga da die Tor-Dingsbums?
Torlinientechnik, meinst du?
Gibt's die? Nee, die gibt's nicht. Oder gibt's nur in der ersten?
Die gibt's nicht in der zweiten.
Glück an.
Dann wäre Thorsten Lieberknecht schon ausgeflippt. Da flippt er jetzt schon mit dem VAR aus. Nee.
Aber wie bitter ist denn das? Der Freistoß wird zweimal wiederholt und dann geht der letzte Ball, geht dann rein. Also da wäre doch das Stadion auch komplett ausgeflippt in dem Moment. Also hast du in der Westkurve verstanden, warum der wiederholt wurde? Weil ich hab's nicht kapiert.
Das wurde auch nicht im TV gesagt.
Wurde, glaube ich, nicht gesagt.
Wenn ich das richtig gedeutet habe, war der Ball noch nicht freigegeben. Also der Schiri hat, ich glaube, beim zweiten Mal, deswegen bin ich der Überzeugung, der wurde dreimal geschossen, keine Ahnung. Aber der hat, glaube ich, mal sehr inbrünstig auf seine Pfeife gezeigt.
Genau, also das habe ich auch im Kopf, dass er ihm auf die Pfeife gezeigt hat, aber was es dann ist, weiß ich auch nicht.
Es kann auch nur sein, dass er ihm Sebastian auf der Notte Vogel gezeigt hat. Das passiert auch.
Natürlich. Ja. Wahrscheinlich war es das.
Ja. Höchstwahrscheinlich.
Aber da war ich auch, fand ich es auch überraschend, wie ruhig der Julian Kral bei der Szene bleibt. So als wäre er dann einen ganzen Meter vorher weggecatcht.
Ja, zum Glück.
Also ich krieg selbst jetzt, merke ich es, Puls. Oh Gott, diese Szene. Und dann ist es ja noch so gemein am TV, wenn du dann das Spiel nochmal guckst, ne? Und dann siehst du, was die so während dem Spiel auch einblenden. Und dann echt so ein paar Sekunden später kommt dann eben so dieses 3D-animierte Bildchen da. Wie so gefakte Torlinientechnik, ne? Oder, oh. Ja, er war nicht komplett drüber. Nee, so viel hat gefehlt. Ne? So, nein. Ich will das einfach nicht.
Wird noch sowas erzählt, er ist genervt von dem FIFA-Dingsbums.
Von der PlayStation-Grafik. Das war aber hier das Tor von Britannien.
Das nicht gegebene Tor,
ja. Ja. Aber dass es abseits war, hat man, denke ich, klar gesehen. Also für mich war es irgendwie klar zu sehen. Thorsten hat ja aber im Interview danach bei Sky gesagt, er kann diese PlayStation-Grafik nicht mehr sehen. Da stimme ich mal voll und ganz zu. Er hat zumindest dort nicht bestritten, dass das abseits ist, sondern er hat sich nur über diese Technik beschwert. Und das Gejammer kann ich zu 100% nachvollziehen, stehe ich ganz auf seiner Seite. Die PK nach dem Spiel habe ich mal noch nicht angeguckt, aber da muss er wohl, so wurde mir das gesagt. Wie gesagt, ich habe es noch nicht geguckt und noch nicht angehört. Ich schiebe das noch ein bisschen vor mir her. Alter, was ist los? Sprachkaries, da war es wieder. Dass es anscheinend dann ja doch eher so um die Abseitsentscheidung geht. Abseits kann man nicht abstreiten. Für mich war es klar, dass es kein Abseits ist. Es wurde auch nicht wieder 5 oder 6 Minuten lang geprüft. Ist ja auch schon mal Fortschritt in der heutigen Zeit.
Bei dem Tor in der Nachspielzeit war ein brutal geiles Tor eigentlich. Ne? Wenn du siehst, wie das fällt und wie das vorbereitet wird, Ritter von Hengen hat noch mit dem Kopf und Ritter ein eiskalt knallt da das Ding rein. Und das ganze Stadion explodiert halt komplett. Ja, und dann bist du da fertig mit Jubeln, guckst zurück und dann siehst du, dass der Schiedsrichter dann seine bla bla bla. Abseits, VAR, keine Ahnung, aber dann kommt eine Szene, die verstehe ich nicht. Und zwar gab es im Düsseldorf-Spiel, gab es das Tor ja auch nicht, wegen VAR, wurde ja dann 6 Stunden überprüft. Und da hat Stunden? Dann...
Oha.
6 Stunden, habe ich 6 Stunden gesagt, zwar gefühlt waren es auch Stunden. Aber sei es drauf, er hat ja das Tor im Prinzip erst gegeben, dann hat ja der VAR eingeschritten, er hat das Tor aberkannt und dann hat er eine Durchsage gemacht, so von wegen, ja, angeguckt, VAR gilt nicht. Jetzt am Samstag hat er ja das Tor auch zuerst gegeben. Dann gab es VAR offensichtlich und gab kein Tor, aber er hat es dann nicht durchgesagt. Und dann denkst
du, das hat mich auch gewundert.
Warum sagt er das jetzt einmal durch und einmal nicht?
Oh.
Das weiß ich nicht. Aber ist es nicht dann, wenn der das Bild guckt und beim anderen Mal, wenn es diese automatisierte Linie ist? In Düsseldorf
hat er das Bild auch nicht geguckt.
Ah, okay.
Das ist ja das Thema. Ja, so.
Dann verstehe ich es auch nicht.
Ja, vielleicht hat das Gerät wieder keinen Empfang gehabt oder was das da letztens war.
Ja, und dann
passiert ja auch bei anderen Spielen, ne? Habt ihr das mitbekommen?
Ja.
Also so, wo einfach irgendwie so, alles klar, nee, ich wollte durchsagen, geht nicht, also hier Abstoß. Mhm. Wo man dann auch denkt, okay, gut, vielleicht ist die Technik einfach nicht so weit. Oder der Verband. Mal gucken.
Ja, aber auch bei der Nachspielzeit, ja. Ne? Gefühlt, wenn bei mir in Führung liegen, gibt es immer 6 Minuten Nachspielzeit, 7 oder wie gegen Schalke, 11 Minuten Nachspielzeit.
Wir kommen mal wieder zu Mythen, ja, okay.
Ja, aber am Samstag gab es dann 4 Minuten Nachspielzeit. Und wenn du dann die Wechsel halt durchguckst, ne, gibt ja pro Wechsel dann 3 Sekunden, also mal 9, dann hast du noch Fabi, der da fühlt 10 Minuten für 2 Einwürfe braucht, ist dann noch auf dem Platz.
Regel mit der Verletzung, ja.
Und dann kommen da halt auch nochmal 3, 4 Minuten drauf und da bist du halt auch locker bei 6, 7 Minuten und er gibt dann 4 Minuten Nachspielzeit. Und ganz ehrlich, in dieser Phase, wo wir das Tor gemacht hätten, haben und dann aberkannt wurde, aber trotzdem, wenn das Spiel noch 4 Minuten gedauert hätte oder so, war ja in der 92. Dann hätten wir mindestens noch einen Punkt geholt, glaube ich. Oder was war euer Eindruck in dem Moment?
Gut, nach dem Spiel aberkannt war, waren ja, glaube ich, schon 1 Minute oder 1,5 irgendwie auf der Uhr. Da war eigentlich dann klar, dass ja für die Spieler dann auch in dem Moment, dass sich dann nochmal so aufzuraffen in der Minute, aber ja klar, wenn es 4, 5 sind, ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte, klar.
Ich sehe es aber doch schon mal als Fortschritt, lieber Sebastian. dass diese ganzen Dinge, die zu Beginn letzter Saison, glaube ich, eingeführt worden sind, mit, ja, wir holen auch den Torjubel nach und so. Weil war es nicht irgendwie letzte Saison schon so, dass wir teilweise 9 Minuten Nachspielzeit hatten?
Nee, ich glaube, Beginn dieser Saison, oder?
Ja, aber so krass nicht. Also die haben ja jetzt diese Saison dann nochmal ordentlich draufgepackt.
Es war am Wochenende 12 Minuten. 15 Minuten irgendwo. Muss Standard sein, Mensch. Ja. Und noch mehr VAR, bitte.
Ich meine, es gab letzte Saison, war das letzte Saison? Jetzt muss schon vor zwei Jahren gewesen sein. Ja. Als Elversberg zu Hause, damals noch in Saarbrücken, gegen Rostock gespielt hat.
Elversberg zu Hause auch, in Saarbrücken, das klingt so falsch, ne?
Es ist auch falsch. aber aus anderen Gründen. Jedenfalls war da auch irgendwie 11 Minuten Nachspielzeit oder sowas, wo der Rostock noch so Tore gemacht hat, aber das waren ja eher Ausnahmen zu dem Zeitpunkt. Also, dass du die richtigen langen Nachspielzeiten hast, ist erst diese Saison.
Nee, finde ich nicht. Ich bin anderer Meinung als ihr und als eure komische Statistik. Ich kann diesen ausgedruckten Dingen, ich kann sie nicht mehr sehen.
Aber was ist dein Fazit, Moni, zum Spiel?
Also ich habe so ein bisschen, ich will da jetzt nicht schwarz malen, aber ich hoffe, dass wir uns jetzt in der Länderspielpause ein bisschen fangen. Weil ich glaube, wenn es so nach der Länderspielpause mit Punkten nicht direkt wieder weitergeht, kannst halt auch schnell so ein bisschen in den Abwärtsstrudel reinrutschen und dann ist der Kontakt schnell weg. Aber ich finde, wir haben keine schlechte Mannschaft. Das ist, was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass man so von der Bank her nicht unbedingt viel Variabilität hat. Also jetzt hast du dann einen Kim verletzt. Ja, und dann gut. Machst du schon so ein bisschen Flickschusterei zum Teil. Aber ansonsten, da sind super Spieler dabei.
Ja,
die können vielleicht brauchen wir da einfach ein bisschen Geduld.
Das ist so der Knackpunkt bei uns, oder? Die Geduld. Ja. Das ist so, wir Betze-Fans, wir sind halt alle ein bisschen ungeduldig.
Weil wenn du jetzt einen Skitte nimmst, wenn der im Zusammenspiel mit seinem, ich meine, das ist ja auch nichts, was von heute auf morgen kommt, dass du mit Spielern, die so eine Spielerqualität, ich finde den einen der besten in der Liga.
Den haben wir gekauft.
Spielerisch. Richtig?
Den haben wir gekauft und Jolie kam für Asta als spontan Laie dazu, ne?
Ja. Asta kommt jetzt auch vielleicht bald wieder zurück.
Oh, ich hoffe. Ich hoffe. Weil damit hat man nochmal
Variabilität, Qualität. Ne?
Ja, weil genau. Asta, der kommt zwar aus Fürth zu uns, aber liebe Grüße, aber Asta hat durchaus in seinen ersten Einsätzen bei uns schon gezeigt, was er kann. Also der hat sich, finde ich, auch gut geschlagen.
Ja.
Und Jolie habe ich jetzt so das Gefühl, aber das ist ja subjektiv so. Der ist knallhart gestartet und baut jetzt irgendwie so ein bisschen ab. Macht er natürlich nicht mit Absicht, ist ja Bullshit so. Aber diese, dass er gerade irgendwie so eine schwierigere Phase anscheinend bekommt oder hat. Ich hoffe, das ist jetzt so der Peak. So, das ist, glaube ich, nicht wegzureden. Ne?
Ja. Aber trotzdem. Aber auch so ein Gewinn in die Mannschaft von Fabi Kunze, finde ich, ein Bombenspieler.
Habe ich zu Beginn
total
unterschätzt. Ja.
Ich auch. Ging mir genauso.
Aber wenn du ihn halt, gerade wenn du im Stadion siehst, ich finde, das ist im Stadion immer noch mal eine Nummer krasser, wenn du ihn dann noch mehr beobachten kannst, wie so die Laufwege sind und so. Wenn du da halt siehst, wie der da im Mittelfeld da abräumt, gerade Kopfball stark und so, das ist halt echt brutal. Also das ist echt eine krasse Verstärkung. Hatte ich vor der Saison auch nicht so erwartet, wobei das ja eigentlich genauso angeteasert wurde von Hannovers Seite. Aber ja, wenn du das halt live siehst. Und ja, bei Skitte, der hat ja auch schon gezeigt, dass er krass performen kann. Also so ist es ja jetzt nicht nur, weil er aus meiner Sicht jetzt am Samstag ein bisschen schwächeres Spiel hatte, hat er ja schon total geliefert. Und auch gerade die Torgefahr, die er da ausstrahlt. Und ich meine, Ritter spielt ja nicht ohne Grund nimmer in der Startelf. Das hat ja dann
aber doch auch schon... aber auch Ritter ist sehr wichtig. Ich finde das auch jetzt nicht zwingend ein Nachteil. Für ihn ist es natürlich schade, dass er nicht mit aufläuft. Aber Marlon finde ich in der letzten Zeit zumindest richtig stark von der Bank. Ne? Der kommt mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein daher. Mit einem ganz anderen Auftreten als noch zu seiner Startelf-Zeit, bevor er dann auf die Bank ging. Ich finde schon, dass das irgendwas mit dem gemacht hat. Was genau, weiß ich nicht. Da bin ich nicht drin. Das weiß auch wahrscheinlich nur er oder er und der Trainer. Keine Ahnung. Mhm. Aber ich finde schon wichtig, diese Impulse, die da gesetzt wurden, durch ihn oder auch durch, ach Gott, wer war das jetzt noch? Emreli. Mhm. Das konnte sich schon sehen lassen, ne? Beim Hertha-Spiel jetzt.
Ja, ist ja auch wichtig, dass du dann von der Bank nochmal nachliefern kannst. Ne? Wenn da von der Bank dann nochmal ein Ritter kommt für die letzte halbe Stunde, 20 Minuten, was ist, oder auch die komplette zweite Halbzeit, ja, ist ja schon nochmal Impact. Das ist halt das, was toller Satz, im Redi ja die ganze Zeit.
Das zieht sich heute
keinen Platz im Kader hatte, aber das ist halt so etwas, was uns die ganze Zeit gefehlt hat, dass du dann halt offensichtlich, gut, im Redi ist jetzt klar, ist ein Mittelstürmer, aber trotzdem, dass du da halt im Sturm nochmal nachlegen kannst in der zweiten Halbzeit. Mein Alidu hat das auch schon gespielt, ist mir jetzt auch unklar, warum er zum Beispiel am Samstag mit dabei war, weil für mich wäre das jetzt so ein Spieler gewesen, den du da nochmal reinwerfen kannst, aber ja, das ist halt alles so, brauchst halt auch einfach eine gute zweite Garde, die du da dann in der zweiten Halbzeit nochmal reinwerfen kannst.
Ja.
Da Ali, du.
Ja, oder auch wenn du dann so siehst, dann hast du, dass ein Mika Haas fast Stammspieler im Moment ist, hätte vor der Saison auch fast niemand erwartet und ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das beobachtet habt, aber so 91., 92. Minute ist er gefühlt gehumpelt.
Ja.
Weil er einfach bis zum Ende Vollgas gibt. Auch Robinson, klar, das ist jetzt kein klassischer FCK-Jugendspieler, aber ist ja auch einer, der eher so eine Entdeckung ist. Ziyech, Wahnsinnsentwicklung und dass man da halt auch wieder in die Richtung was sieht, ist ja aus der Vereinssicht halt auch ein positives Thema, wo man einfach auch sagen muss, so ein junger Spieler muss dann vielleicht auch mal eine Pause bekommen dürfen oder auch darf man einen schlechteren Tag haben. Also
das muss ja auch
die Ruhe müssen wir haben.
Sein. Ja, genau.
Ja, ich glaube auch, das hat das Publikum. Ich glaube nicht, dass da. Ah.
Also ich sag's mal
so. Also bei so Jungs, die sich zerreißen, habe ich schon den Eindruck, dass man das.
Ja, doch. Also größtenteils stimme ich da dann natürlich zu. Der größte Teil ist so der Meinung, das ist aber dasselbe Phänomen mittlerweile. Wir müssen ja jetzt auch mit der Zeit gehen. Es sind nicht nur die Menschen, die sich im Stadion austauschen. Es sind halt auch die auf Social Media und was du da manchmal liest, da denkst du, ah, Alter, dann mach mal was anderes. Okay, mal Gras anfassen oder irgendwie sowas.
Das ist jetzt sowieso ein krasses Thema, wenn du dann im Stadion bist und läufst an den Berg runter, da ist die Stimmung ist halt, wie die Stimmung so ist und dann guckst du in Social Media und fällst komplett vom Glauben ab.
Meldet ab.
Ja, was dann alles geschrieben wird, da denkst du so, what the fuck, habe ich ein anderes Spiel gesehen, wo bin ich hier gelandet? So,
weißt du? Aber das sind ja dieselben Menschen wiederum, die dann die großen Unterschiede noch machen unter den Fans, wir sind dies, wir sind das sind die Ultras, das sind die, das sind die, dann gibt es dann noch die Auswärtsfahrer, es gibt noch so viel mehr, aber alles sind wir doch alle FCK-Fans so. Und ich verstehe halt nicht, dass man da jedes Mal sich irgendwie versucht, der eine über den anderen zu stellen, weil das absolut keinen Sinn macht. Dass man natürlich während dem Spiel einmal Kraftausdrücke verwendet, das passiert mir auch. Das passiert mir aber schon mein Leben lang, gerade während Fußballspielen. Da habe ich auch schon gute Freunde, die ja bei uns auch schon unter Vertrag waren, habe ich auch schon während dem Spiel beschimpft, was heißt beschimpft, aber mein Gott, bist du dumm. Ne, so halt.
Angefeuert.
Angefeuert im wahrsten Sinne. Aber nach dem Spiel, da ist es halt auch wieder gut. Und das Coole ist halt, du kannst dazu ja stehen. Das, was da teilweise geschrieben wird, dazu kann man nicht stehen. Nee, die stehen dann zwar wieder da bei der nächsten Autogrammstunde, trauen sich kaum irgendwie den Mund aufzumachen, weil sie ja gerne Autogramm hätten, aber kaum sind sie daheim, kaum läuft das Spiel, kaum hat, was weiß ich, Tachi wieder am Tor vorbeigeschossen oder was weiß ich, da geht's wieder in die andere Richtung, ne? Und das finde ich so erbärmlich, das finde ich sowas von feige. Steht auch wenigstens dazu. Aber wie gesagt, so unsoziale Sachen müssen nicht wirklich sein. Tachi im Übrigen ein gutes Beispiel, ne? Der hat ja während dem Spiel oder in dem Spiel hat er ja seine Chancen gehabt. Das heißt, da wird A gesagt, ja, der taugt nichts, der hat kein Tor geschossen. Nee, aber dass der die Lücken gerissen hat, Darüber spricht man überhaupt nicht. Warum nicht? Das sind ja positive Entwicklungen. Weil ich dachte ursprünglich, Tatschi, wenn der in Braunschweig ist, dann kommt der nicht mehr. Den müssen wir dann loswerden, sozusagen. Ne? Den müssen wir dann halt abgeben. Und dann hat er noch ein positiver Effekt, weil ich mir nicht, also ich habe es nicht gesehen, dass der bei uns nochmal irgendwie Land bekommt. Und siehe da, ja doch, es funktioniert doch. Und das wird ja auch nicht schlechter.
Ja, aber das ist auch, glaube ich, ein großer Impact, dass du halt Thorsten Lieberknecht als Trainer hast. Und, war ja letztes Jahr dann.
Was hast du da? Großer Nachteil? Nee.
Vorteil,
was? Hat er gesagt. Vorteil.
Du hast einen Anfang, der dir ihn dann abgibt, quasi zur Leihe, und dann kommst du zurück unter einem neuen Trainer. Ich glaube, das macht dann auch schon mal nochmal viel aus.
Ja.
Und ja, dann sind wir schon beim nächsten Kandidaten, bei Raschel, der ja da am Samstag endlich nochmal gespielt hat und ein krass gutes Spiel gemacht hat. Also was der dann nochmal abgeliefert hat, war ja echt phänomenal. Mhm. Und da ist halt, das ist halt auch so ein Spieler, der hat sich irgendwie unter den letzten Trainern, am Anfang hat er ja auch keine Rolle gespielt. Das ist aus Sicht von außen verstehe ich das nicht, dass er so wenig Einsatzzeiten bekommt, bin ich ganz ehrlich.
Aber einer hat mir gelobt, mit dem ich unlängst gedreht habe. Der hat nur positiv erwähnt, obwohl er bei dem gar nicht so gesetzt war.
Okay,
da dann weiß ich. Das fand ich stark. Das fand ich richtig stark. Ja.
Der hat dann vielleicht aber im Moment auch einfach ein bisschen Pech, dass er auf einer Position spielt, die halt von Leuten besetzt sind, die dann schon noch ein Stück besser sind.
Ja.
Das heißt, hatte man halt ja auch bei anderen Spielern phasenweise. Bei welchem Trainer war das, als es hieß, der eine Spieler fällt dem System ein bisschen zum Opfer, weil er zu variabel einsetzbar ist.
Ach, hier unser. Ja, unser
wer war das nochmal? Du erinnerst dich dran.
War das unser Schuster?
War es nicht sogar Hanslick?
Das war ja Hanslick bei Timmy auf jeden Fall.
Wo Hanslick dann halt. Ja, es wurde ja gesagt, ne? Ah, der kann dies spielen, der kann das Sechser machen, der kann das machen. Ja, ja, doch. Das war Hanslick und der ist
dann. Nee,
nicht Unter Schuster. Da war eine Unter Schuster.
Es wurde auf jeden Fall mal vom Trainer kommentiert.
Das war davor.
Weißt du,
nee, mal? Dann war es Schuster.
Ja, ne? Denke ich auch.
Was bei Marco oder was bei.
Nee, bei Antwerpen hat er, glaube ich, nie gespielt. Aber weil du es gerade gesagt hast, die Fans, die sich über andere stellen, habt ihr dieses Choreo-Zettel gelesen, die Rückseite?
Ja. Ja.
Fand ich bemerkenswert, dass genau das drauf stand. Also stand ja so sinngemäß auch das, was du gerade gesagt hast, drauf. Alle, egal Norden, Süden, Auswärtsfahrer, Westkurve, Dauerkarte. Und gerade das nochmal dann auch für so eine Choreo zu betonen, das fand ich ziemlich groß.
Das darf aber nicht nur zu dieser Choreo gelten. Frag mal hier im Chat Diana. Ja. Du warst es. Diana ist, lebt in Kaiserslautern und war nicht, also vor uns da in unserem Treiben, war sie nicht auf dem Betze. Kein einziges Mal. Und da haben wir sie aber genötigt hochzugehen. Genötigt hochzugehen, weil wenn du als Lautra irgendwo hingehst, gehst du nie alleine. Also zu einem Spiel. Du bist nicht alleine. Jedenfalls wurde ich damals so groß. Egal wie, du bist, das sind alles deine Freunde. So. Jetzt schreibt sie, das stimmt, Marc. So. Und was habe ich auch gesagt, Diana? Es ist ganz egal, was sie gesagt hat. Ja, ist sie. Wo war das noch? Auf der Südtribüne war das, glaube ich, ne, Diana? Ja, da muss man ja. Nee, musste nicht. Hol tief Luft, brüll, Feuer an, supportet. Egal, wo du im Stadion bist, alles immer FCKler und überall muss geguckt werden, dass die Mannschaft supportet wird. Das ist doch so. Also die Stimmung, woher kommt denn der alte Spruch, Hexenkessel, Betzenberg und so weiter und so fort. Was ist denn der Mythos Betze? Ja, das sind doch wir, die Fans. Das ist doch diese Stimmung, als mein Vater noch gelebt hat und der in seiner Blüte war, das war doch die Zeit. Die Leute, die damals dort waren, haben den Betze so zelebriert. Ja, das war noch lang vor der Ultra-Bewegung. Das sind nicht nur die Ultras, was irgendwie Quatsch ist, die Ultras. Allesamt sind mal FCKler. Und das macht uns aus und das sollte uns ausmachen. Und wenn Hexenkessel, dann besteht er nicht nur aus einer Seite, sondern So, was schreibt, ich bin in der Süd, immer bin ich zu laut. Zu laut gibt es im Betze nicht.
Na gut, ach ja, sagen, die Blicke, da musst du drüber stehen, ja. Kenn ich.
Ja, du, bei dir beschweren sich ja selbst die Ordner.
Aber habt ihr mitbekommen, dass auf der Nord jemand abgeführt wurde am Samstag?
Sebastian. Nee. Warst du deswegen nicht bis zum Schluss?
Und als die Securities, ich habe das nur beobachtet, nicht was vorher vorgefallen ist, ich habe auch nichts gehört, dann wurden aber Becher auf die Personen noch geworfen. Das fand ich schon ein bisschen strange. Da, da muss irgendwas vorgefallen sein, aber ich habe nur die Becher fliegen sehen und dachte so, ein bisschen Unart, die sich entwickelt hat.
Das mit den Becher sowieso. Also ich erinnere mich da noch zu Drittliga-Zeiten. Da war ich im Übrigen auch bei einem Spiel also mit Kamera unterwegs. Mhm. Für die Mitgliedschaft Zukunft-Kampagne haben wir da so ein paar Spots gemacht. Ich glaube, das war gegen Dortmund 2. Also ein richtig beschissenes Spiel. Das haben wir relativ hoch verloren, glaube ich. Ich glaube 0-2, 0-3, irgendwie so. Mhm. Egal, verdrängt. Aber da war es dann noch irgendwie von der Stimmung her, ja, scheiße. Aber dann im nächsten Spiel, wo wir dann angefangen haben mit den Punkten wieder, und da wurde ja die Westkurve so übervoll. Das war ja dann wieder cool. Ne? Westkurve war dann auf einmal wieder cool. Und statt mit zu supporten, haben sie einfach nur da gestanden. Das verstehe ich auch nicht. Dann geh doch da weg. Und da fiel es mir auf, wie viel, natürlich Strahlkraft, bla bla bla, die positiven Aspekte, aber man muss, denke ich, da auch mal die negativen Punkte erwähnen, weil das halt zur Tatsache dazu gehört. Es kommen dann nicht nur richtige FCK-Fans, also richtige FCK-Fans, es kommen ja nicht nur FCK-Fans ins Stadion und nicht nur in die Westkurve, sondern eben auch Leute, die vielleicht mit dem Fußball gar nichts so großartig zu tun haben, die da genau wissen, jetzt bin ich heute mal hier, jetzt benehme ich mich mal wie die Axt im Wald. Ne, da wurde in Becher gepinkelt und die vollen gepissten Becher wurden dann einfach so ins Publikum geschmissen. Wie asozial ist das bitte? So, und generell, Becher werfen geht gar nicht, hast mal so Dinge an den Kopf bekommen. Also das ist ja mal richtig beschissen. Und wenn da natürlich noch vorher uriniert wurde, das ist ja richtig widerlich. Richtig widerlich. Gut, das mit den uringetränkten Bechern habe ich jetzt zweimal erlebt. Ist jetzt aber auch schon wieder ein bisschen her. Seitdem nicht mehr. Nichtsdestotrotz fällt man immer wieder auf, dass so diese Bierduschen und so weiter, das sieht zwar in den Aufnahmen von damals richtig toll aus, es ist ja auch toll, aber die Emotion muss echt sein. Wenn das einfach nur, was weiß ich, wir haben zum 1-1 getroffen und es ist irgendwie noch 40 Minuten Zeit, da ist das sowas von deplatziert, da ist das sowas von hirnrissig. Also, weiß nicht, wenn wir jetzt Champions League spielen und hauen Real Madrid wieder weg, ja, dann vielleicht.
Ja, oder wenn der Becher nach oben geht, weil jemand jubelt und den Becher im Jubel nach oben. Ist ein anderes Thema, aber wir haben es auch. Ne? Genau. Ja. Wir haben es ja auch erlebt, dass gezielt, also ich habe mal hinter, waren in dem Fall wahrscheinlich Jugendliche gestanden, die gezielt gesagt haben, wir versuchen jetzt da unten eine Ordnerin oder eine Fotografin zu treffen. Und als wir da was dazu gesagt haben, gab es dann schon auch Wortgefecht. Das hat sich aber gelegt, meiner Meinung nach. Und ich bin nicht so mega der Fan von dieser Blocktrennung und von diesen Tribünentrennungen, einfach weil wir viele Freunde auf verschiedenen Tribünen haben und uns dann einfach schwer treffen können. Was das Thema betrifft, hat es vielleicht schon reguliert. Aber weiß ich nicht, ob man das anders regeln könnte.
Ja, doch, weil dann so viel Party, also ich habe so mal das Gefühl gehabt, dass da viel Party folgt, in Anführungszeichen darüber in die West geht, gerade wahrscheinlich in die unteren Blöcke. Und das ist jetzt damit einfach unterbunden. Von daher glaube ich schon, oder glaube ich direkt, dass sich das krass verbessert hat.
Also und 2030 merkst du auch, dass viele, die um dich rumstehen, einen recht hohen Alkoholpegel haben.
Ja. Nicht nur, aber
das ist nicht schlimm bei den meisten, aber bei manchen ist es dann schon eklatant.
Wenn du dein Limit nicht kennst und das Spiel hat dann nicht mal angefangen, dann ist das durchaus ein Problem, finde ich. Ja. Weil dann geh ne ins Stadion. Dann besauf dich in der Stadt oder was weiß ich wo, aber mach das halt nicht dort. Und mit der Sektorentrennung, ich bin schon der Meinung, dass es was gebracht hat. Was, also ist durchaus so, dass es aus Sicherheitsgründen, und Sicherheit steht ja im Vordergrund, da bin ich ganz, ganz der Meinung so. Aber auch geht es mal wie dir, man hätte es auch anders klären können. Vielleicht wird es ja auch noch künftig irgendwie anders geregelt. Das wissen wir ja jetzt. Also ich mal zumindest nicht. Es sei denn, du weißt was.
Aber nee, tatsächlich da. Ist außerhalb meines Bereichs. Ja. Aber klar, ist auch immer eine Frage, ob sowas lösbar ist. Es ist ja auch jetzt lösbar. Nur diese Betrachtung.
Nur vielleicht ist das
auch mit welchen Mitteln, ne?
Genau.
Kosten und so weiter.
Genau. Also vielleicht mit einem anderen Kostenaufwand wäre das vielleicht auch anders wieder machbar, weil das Fritz-Walter-Stadion war für mich schon immer eine wie habe ich das mal gesagt, Sebastian, damals, als es aufkam, ein Ort der Begegnung, weil ich das halt, oder ich wurde halt so groß, dass ich diese ganzen Vorbilder, Helmut Rasch, Horst Eckel und so weiter und so fort, Norbert Tienes, die habe ich halt alle in der Nord getroffen.
Ja.
Ich habe die nicht in der West gesehen. Ich habe die nicht in der Süd und eine in der Ost. Das war immer vorm Spiel, das war ja richtiges Ritual mit dem Helmut Rasch, immer in der Nord und mit dem Norbert. Das immer vorm Spiel. Und wenn ich jetzt an die Zeit denke und versuche, das irgendwie so zusammenzukriegen, dass ich das nicht hätte dürfen oder nicht konnte, dann hätte mal echt was gefehlt. Auch in meiner Entwicklung so. Ich bin felsenfest der Überzeugung, dass auch da der Norbert und der Helmut mich da echt geprägt haben. So positiv. Mhm. Und wenn ich mal jetzt das so... Ach ja, das fehlt irgendwie. Und diese Möglichkeit...
Ich habe auch den Eindruck, halt dass so... Genommen. Ja. Dass das Vorstadion verlagert wird aktuell. Mhm. So, ja. Wir haben zumindest bei uns den Eindruck, ich meine, wir laufen ja immer hoch, dadurch, dass wir nicht weit weg wohnen, dann ist so die Bude vorm Tunnel, Elf-Freunde-Kreisel, ist gefühlt viel länger belebt und dort wird sich viel mehr getroffen, auch nach dem Spiel, ob das dann am Cocktailstand ist, beim B&B-Hotel und was es auch immer alles gibt.
Also
wenn man dort sich halt noch... Den gibt's, der sammelt sogar fürs NLZ.
Aha. Saufe für den FCK. So weit ist es.
So in etwa. Früher
Zeit für den wiederholen Regenwald. Sich, ja.
Oh Gott. Und das ist ja auch sowas, dass man einfach später ins Stadion, ans Stadion und ins Stadion dann reinkommt. Vielleicht machen das andere anders, je nachdem, wie die auch anreisen. Mhm. Aber du triffst halt nur Leute von verschiedenen Tribünen, wenn du es irgendwie aus dem Stadion rauslagerst. Mhm.
Ja. Oder halt nach dem Spiel. Das ist
auch das war mal ja in der Betze-Spätze-Community, ne?
Ja, dass du dich dann halt nach dem Spiel nochmal triffst, aber es sind halt auch je nach Zeit, sage ich mal, und Ungegebenheit halt auch schwerer wie vorm Spiel. Aber ja, das sind halt so die Dinge, die man dann ausweichen muss. Aber ja.
So, haben und wir für mich wird noch jetzt, Themen?
Ich bin durch, aber noch ein Thema.
Ja, jetzt wissen wir ja, dass du durch bist, ja.
Jetzt wird es halt spannend gegen Dresden, ne? Weil wenn man jetzt im Norden ist, dann muss man ja entweder Elf-Kreisel hoch dann zum Stadion oder...
Elf-Freunde-Kreisel? Elf-Kreisel ist auch schön. Das ist so wunderschön, Freunde. Heute. Also mehr Versprecher hat man, glaube ich, noch nie.
Ich habe gemerkt, irgendein Wort fehlt, aber okay. du musst halt hinter der Osttribüne am Platz 4 vorbei und dann halt an den Gästefans vorbei. Ja. Und das wird, glaube ich, gegen Dresden unangenehm.
Wir spielen doch erstmal gegen Kiel.
Ich wollte gerade sagen.
Genau, wir spielen jetzt gegen Kiel im nächsten Spiel, genau.
Okay.
Also erstmal Länderspiel. Was willst du damit sagen? Was hast du denn jetzt gegen die Dresdner? Hä? Sind die irgendwie auffällig oder was? Oder hast du Angst? Muss doch umgekehrt sein. Ist doch dein Zuhause, der Betzenberg ist.
Mhm.
Ja. Nee, die sollte nur alles ganz lassen, das wäre ganz gut.
Ja.
Naja,
mal gucken.
Kiel am 23.11.
Das ist eine Fehlinfo zum 30.11.
Diana, schäm dich.
Oder?
Diana schreibt 23.11.
Warte, jetzt bin ich falsch. Warte mal kurz.
Nee, 23. November steht bei mir.
Ah, stimmt, ja. Ich habe an beiden Wochen. 30.
ist
ja.
Wo bist du nochmal in irgendeiner Funktion? Beim FCK?
Für Triathlon bin ich zuständig. Boah.
Ey, ganz ehrlich, Sebastian, wir müssen noch einen Antrag stellen.
JV10.
Frau raus. Sorry. Nein, Quatsch, das stimmt.
Ja. Ich bin bei beiden Wochenenden nicht da.
Was? Ist die deutsche Frauennationalmannschaft dort?
Da bin ich auch oben, ja.
Aha.
Genau, stimmt.
Oh, scheiß Länderspielpause. Warum lese ich das vor? Aber stimmt. Aber stimmt, die Meinung teile ich. Ja.
Ja. Aber wenn wir gerade bei Event sind und e.V. und so weiter, am Wochenende haben wir tatsächlich mehrere Events. Okay. Boxen am Samstag, genau. FCK hat ja eine große Boxtradition, was ich auch da wieder mal echt coole Geschichte in Karlsruhe, in diese Karl-Mildenberger-Choreo. Finde ich ziemlich cool. Und am Sonntag ist traditionell das Totengedenken hinter, also zwischen Platz 4 und im Stadion.
Am Denkmal.
Ja, Sonntag ja. Noch nichts vorhat, ja.
Genau, geht gerne hin.
Ist natürlich nicht das größte Event, das man so vielleicht immer anteasert, aber Totengedenken ist auch, glaube ich, eine schöne Tradition, die der FCK immer wieder auch ja, denen eine Ehre erteilt, die eben nicht mehr da sind.
Gibt ja am Anschluss dann meistens noch irgendwie Kaffee trinken.
Genau, die ist ja auch im Museum, in der Museumsloge, glaube ich.
Da habe ich unlängst gedreht in der Museumsloge. Da war ich das erste Mal drin und dachte mir so, als ich das letzte Mal hier war, sah es hier echt noch anders aus. Das war schon echt lange her.
Ja. Wir haben da mal trainiert eine Zeit lang.
Ah, in der Loge?
In der Loge. Ja, da gab es, also wir hatten Probleme, es ist schon, da war Tobi noch Abteilungsleiter, da gab es Probleme mit einer Halle zu den Uhrzeiten. Ist okay, Bruder,
wenn der Tobi irgendwo was.
Genau, und dann war damals die Frage, ja, okay, wir haben da keine Möglichkeit. Und dann hieß es damals vom Vorstand, es war damals eben noch ein hauptamtlicher Vorstand, was braucht ihr denn Großes? Und wir so, wir brauchen nur einen trockenen Raum.
Ja.
Den Rest bringen wir mit. Und dann hatten wir in der Loge montagsabends trainiert.
Hat es funktioniert oder nicht?
Ging schon.
Die einen so, die anderen so, ne?
Manche kamen dann halt deswegen, aber.
Ach so, Hauptsache einmal drin, ja.
Einmal im Bett im Stadion drin gewesen.
Oh, geil. Super.
Einmal den Schlüssel in der Hand gehabt. Also ist was Besonderes, da kann man nicht verleugnen. Ja. Wenn man in dem Stadion auch mal, du weißt es ja, wenn kein Spieltag ist und man ist in dem Stadion, das macht was mit dir.
Ja.
Hab da,
ja, schon.
Ja, kann man nicht verleugnen.
Also einmal hat es was mit mir gemacht, aber eher das war im Vorfeld von einem Länderspiel auf dem Bett, schon wirklich lang her. Und da haben sie die Westkurve, die Stehplätze in der West, haben sie mit Stühle bestückt. Als ich das gesehen habe, das hat auch was mit mir gemacht. Da hast du auf einmal das Stadion nicht mehr wieder erkannt, so gefühlt. Weil irgendwie, das war damals so falsch. Das war einfach ein falsches Bild. Aber so an sich, der Betze außerhalb eines Spieltages, also ich glaube, ich erinnere mich noch an alle Tage, wo ich da im Stadion war. Ja. Ich fand es sehr ergreifend. Ein ganz ergreifender Moment war, als ich meinen Papa mal mitgenommen habe da hoch. Da habe ich für unser damaliges FCK-TV habe ich da die Pressekonferenzen noch gefilmt und so Spieltagsvorberichte, irgendwie sowas. Das war ja damals dann halt neu, ne? Nicht so wie heute. Und genau, in dem Rahmen habe ich mal den Papa dann mitgenommen und da stand mal da und haben, was wurde da noch gemacht? Da wurde irgendwas gemacht. Da wurde der alte Rasen so ausgestanzt, da wurden Rasenstücke dann im Anschluss verkauft. Das war noch, wann war das? 2008, 2009? Irgendwie so? Ja. Genau. Und er hat, das war dann so das erste Mal für den Papa, dass er halt außerhalb vom Spieltag da ist. Der hat sich alles angeguckt, alles. Und wir haben keine Silbe miteinander gesprochen, weil diese Ruhe, die da geherrscht hat, ganz komischer Vibe, ganz, also irgendwie positiv, ne? Das war schon daran
erinnert. Fühlt sich ja auch so verboten an, ne?
Nee, ich musste ja.
Ich war bei der WM ja Volunteer. Ja. Und hatte, also ich hatte eine Komplett-Akkreditierung für alle Bereiche.
Ach ja,
aufgrund der,
ja.
Klar. Und dann waren wir mal im Stadion oben und hatten, also wir sollten irgendwas hochbringen, weil die Volunteers unten bei Schuster und Sohn ihr Headquarter hatten und auch die Akkreditierung dort unten ausgestellt wurden. War eine coole Zeit, ein echt cooler Sommer. Dann sind wir durch das Stadion gelaufen und man hat immer so das Gefühl, wenn ein Ordner guckt, der schmeißt dich gleich raus, aber du hattest ja eine Akkreditierung. Dann dachtest du, okay, eigentlich darf man hier gar nicht sein, aber wir durften ja. Und das war anders, klar, als eine FCK-Zeit, aber dadurch, dass ja viele FCK-Mitarbeiter dann für diese WM-Zeit bei der FIFA angestellt waren, war das ja gefühlt die halbe Geschäftsstelle, die dann mitgearbeitet hat. Und das war auch schon cool. Also habe ich auch noch viel Kontakte zu den Leuten deswegen.
Ja.
Also gerade so jemand wie Rossi, der war dann für die WM auch im Pressebereich.
War wer?
Und da haben wir dann.
Ja, stimmt. Ja.
Genau.
Ah ja, es ist halt so. Ich glaube, ich war ja auch mit der Kamera so bei anderen Vereinen noch unterwegs, ne? Beruflich. Aber so die. Das Emotionalste war halt wirklich immer so die auf dem Bett halt, ne? Nicht, weil ich da auch die ersten beruflichen Schritte dann gemacht habe in dem Bereich, in dem ich jetzt noch bin. Und glaub, da wechselt jetzt auch nicht mehr. Aber so dieses, da hast du deine Kindheit, deine Jugend verbracht.
Ja.
Und dann als Heranwachsender sozusagen bist du dann auch noch hier und darfst sogar noch was machen. Ne, du hast ja eine Verantwortung und so. Das ist schon irgendwie was anderes. Das ist so emotional, kannst du, glaube ich, nur sein, wenn du auch Fan bist und so verwurzelt bist, wie es halt in dem Fall jetzt halt ist. Ja. Aber was war denn dein persönlich emotionalster Moment mit dem FCK?
Also, was ich nie vergessen werde, war die Situation, als wir 96 abgestiegen sind.
Okay.
Das war halt vielleicht so mit der, also klar, gab ja noch jetzt tiefere Punkte, aber 96 war halt so dieses erste Mal und da, also familiär, haben meine Großeltern alle noch gelebt und wir haben halt immer Auswärtsspiele oder Spiele, bei denen wir irgendwie nicht ins Stadion konnten, immer mit dem Opa zusammengeguckt, weil er eben auch sehr glühender Anhänger war. Und was ich nie vergessen werde, ist in der Familie wirklich minutenlang Totenstille war. Auch noch lange, lange danach. Also wir sind danach mit der Familie in den Wald spazieren und kein Mensch hat gesprochen. Das werde ich auch nie vergessen. Das war auch ganz, ganz verrückt. Und umgekehrt schön war es jetzt dann beim Aufstieg, beim letzten. Da haben wir dann hier bei uns geguckt, bei uns in der Wohnung, die ja nicht weit vom Stadion weg ist. Und viele waren ja beim Public Viewing, aber wir waren nicht in Dresden dabei. Das war dann auch cool, das nochmal mit der Familie so zusammen zu erleben, so direkt, so dieses Freude und Leid immer zu teilen, das ist echt besonders bei uns.
Ja, das ist echt krass, ne? Das Relegationsspiel war ja nicht der wichtigste, doch, vielleicht war es schon der wichtigste, aber so.
Nicht der Neute,
ja. So. Rein sportlich war es ja nicht das Wichtigste, aber trotzdem ist es halt, ich glaube, es waren mit die intensivsten Momente in meinem FCK-Leben. Das mache ich jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte mit. Es war ein krasser Abend, eine krasse Nacht. Also ich weiß noch, dass wir da mit uns da in unserer Gruppe da die ganze Nacht geschrieben haben, die ganze Nacht. Das war so verrückt.
Das sieht man beim Sebastian nur nicht, dass er schon so lange das mitmacht, ne? Weil er immer so ist. Nicht so ganz hell treten, da sieht man die Falte nicht. Ja, ja.
das ist der Trick. Ja, und wo suchst du den FCK 2030?
Real Madrid, so. Champions League-Finale.
International. Also ich sag mal, du kannst natürlich manches nicht so ganz planen, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn wir da es echt mal schaffen, Ruhe und Konstanz auch drin zu halten, glaube ich schon, dass es langfristig nach oben geht. Aber ich glaube nicht, dass es kurzfristig diese oder nächste Saison ist. Aber wenn du über 2030 redest, dann hoffe ich schon, dass wir in der Bundesliga spielen. Als Thema Fußball, als FCK e.V. hoffe ich, dass wir entschuldet sind.
Das passiert hoffentlich früher.
Ja, aber es ist auch eine schwere Aufgabe, muss man auch ganz klar sagen.
Ohne Frage. Das ist so. Man darf es aber, denke ich, auch jetzt nicht ganz vergessen. Ne? Jetzt also als Mitglied vor allen Dingen nicht. Also traut euch da ruhig mal nachzufragen. So, viel Spaß, Tobi.
Ja.
Ja, aber das ist auch
für ist natürlich so. Auch eine undankbare Position in dem Fall, muss man auch sagen. Ne? Also auch aus einer Abteilungsperspektive. Dann haben wir auch schon mal gesagt bekommen, ihr seid ja die, die das Geld rausschmeißen, ihr habt ja Schulden. Und ich hab gesagt, was? Moment, also natürlich sehr extern plakativ formuliert jetzt. Ja. Aber man muss sich schon auch vergegenwärtigen, dass die Schulden nicht gerade vom Basketball oder vom Running entstanden sind.
Ja, ja. Es ist halt, ja gut, was heißt undankbare Aufgabe, das ist, ich gehe davon aus, dass wir alle als FCKler an einem Strang ziehen und alle das gleiche Ziel verfolgen. Und zu einem stabilen FCK gehört halt nun mal die Entschuldung des EVs.
Ja.
Sieht vielleicht nicht jeder so, ich schon. Und ich denke, alleine schon diese Umschuldung, die ich damals auch kritisch gesehen habe, sehe ich jetzt ein Stück weit positiver, weil der Zins halt niedriger ist. Nichtsdestotrotz sind es immer noch Schulden. Und ich hätte halt gern, dass die Schulden getilgt sind und nicht dauernd irgendwie umgeschuldet oder so. Das ist aber ein schwieriges Thema und ich glaube, zu dem Thema, das besprechen wir, glaube ich, mit jemand anderem.
Genau.
Die war dann richtig in die Mangel
absolut
nehmen. Ja, okay. Ja. Aber es ist nochmal, es ist schon ein wichtiges Ding, ne? Bei allem Flachs. Und wer denkt, die Kuh ist vom Eis? Nee, ist sie eben noch nicht.
Ja, boah,
deswegen sind
ja
auch so ganz tolle Themen wie beispielsweise Fansäule, wobei wir wissen ja, das ist der Balken, der beim Sebastian dahin im Hintergrund steht. Ja, ja, ja.
Das ist die Fansäule.
Ach, das ist die Fansäule.
Ja, die ist hier, die hat die beschützt mich persönlich, dass die nicht wegkommt.
Und sobald der Vorstand das grüne Licht gibt,
da was abholen kann.
Jawohl. Da fährt der Sebastian persönlich die. Ja, ja. Hey, aber es ist in der Tat, es ist halt nicht so ganz einfach, gerade wenn du gemeinnützig bist.
Wo soll es herholen?
Ja. Auf der anderen Seite hat man ja dann auch diese, ich weiß, da muss ich tatsächlich mal nachfragen, oder da sollten wir gemeinsam Sebastian nachfragen, wie es jetzt im E-Sport und so weiter aussieht. Ja, das sind ja alles so Sachen, die sind einmal aufgeflammt und man hört und sieht jetzt nichts mehr gefühlt. Das ist alles.
Ja, so damals nach dem Aufstieg, wo das dann auch gefordert wurde, war es ein großes Thema.
Weil das, glaube ich, auch Pflicht war, oder?
Ja, genau.
Es ist immer noch, ja, ist eine DFL-Lizenz.
Ja. Was, genau, ein Blödsinn. Alles klar.
Aber ja, seitdem ist, was da informationstechnisch leise geworden, sagen wir es mal.
Ja. Wobei ich mal vorstellen kann, dass das durchaus noch ein großer Punkt ist, wo man Geld reinkriegt durch Sponsoring und so. Ich glaube, da ist der Allgäuer Latschenkiefer, der Dr. Theis, ist doch da irgendwie mit drin. Aber ist egal. So, Tobi, wenn du ja zuhörst, dann muss ich ja keine Anfrage mehr stellen. Dann war ich kurz schon ist auch super.
Alles klar.
Ja. Ja. So, gut. Ich glaube, ich bin leer gequasselt. Moment, genau, was war denn dein emotionalster Moment mit dem Betze, Sebastian? Dass Dresden intensiv war, das müssen wir jetzt nicht nochmal bequatschen, aber was war denn dein emotionalster Moment?
Ich glaube tatsächlich 2008, der Sieg gegen Köln.
Also die legendäre Szene, als Milan Šašić wie Maikäfer
auf
dem Boden fällt.
Oh, die Szene kennt doch jeder. Die Szene
kennt jeder. Mit
das
dazu.
Ist so gut.
Ach, ich weiß,
egal. Aber es war irgendwie goldig.
Ja, schon, ja, ne?
Wie dann es hat das Bild abgerundet an dem Tag. Aber die ganze Gefühlswelt damals, ich meine, das hat ja auch die SWR-Doku nochmal gut zusammengefasst, aber trotzdem so die ganzen emotionale Umgebung damals, als da Kunz kam und da irgendwie in den wenigen Wochen da, das, was da alles passiert ist. Ich erinnere mich da noch an das Spiel gegen Aachen, das musste Ende März, Anfang April oder so, wo wir da mit aller Macht gewonnen haben. Das war, glaube ich, für mich so damals das intensivste Spiel außerhalb von dem Köln-Spiel, weil es der pure Wille war, da einfach das Spiel zu gewinnen.
Das war nicht einfach, noch am alten Tivoli.
Nee, das war die Reise von Betze.
Ach so, und, nee, das zählt nicht.
Aber ja, diese Wochen, die waren komplett emotional. Also das, ja. Ging es ja damals auch schon, wenn wir absteigen, dann ist die Lizenz in Gefahr und keine Ahnung, was da alles da noch im Hintergrund mitgeschwungen hat, das war ja nicht zu verachten, tatsächlich.
Naja, wenn wir absteigen, sind wir weg. Das habe ich jetzt noch im Ohr. Das hat jeder gesagt, jeder. Da bist du morgens in Lautern über den Marktplatz gelaufen, selbst so alte, wo eigentlich nie sich großartig über die Betze unterhalten haben. Wenn sie absteigen, sind sie weg. Da muss jetzt was passieren.
Du bist ja dann morgens nach Lautern gefahren in die Stadt und da war der morgens um 19 Uhr, war ja schon die ganze Stadt voll. Da, in der Stadt gab es ja großes Public Viewing und.
Ja, und nicht nur der Stiftsplatz war voll, sondern also das, was heute Sachs Hotel heißt, das glaube ich, ne, ist, das war ja damals noch Ruine. Und, das
stimmt, ja.
Und der ganze Stiftsplatz war voll. Da gab es noch nicht hier doch Security war zwar da, aber es war so gefühlt keine Begrenzung so, ne? Sondern die komplette Stadt. Es war ja alles voll.
Ja.
Ich zum Schluss auch. Aber so egal.
Wie nervös man da war. Also ich glaube, von einem Spiel noch nie so nervös wie 2008 bei dem Spiel. Also, ja, als dir die Tore fielen und dann nach dem Spiel, als du dann in die Stadt bist, das war alles so emotionale Ausnahme zum Stand. Das
und Wahnsinn. Simpson dann noch mit dem Gips dem Spiel, der hat sich ja während dem Spiel verletzt, dann noch nach dem Spiel in die Westfalz-Klinik noch abholen. Mit Mannschaft, das alles total bekloppt. Damals haben wir
aber ich glaube auch Alexa, niemand vergisst bei dem Spiel den Pfostentreffer von Helmes.
Oh, Helmes, oh nee, Gott, niemals. Wie der Ball hinter Sippel
durchgeht
und rollt so gefühlt die Linie entlang, ne? Oh, ganz übel.
Ja, und dann im nächsten Moment hat dann die besondere Gruppe in 5.3 noch was angestimmt. War alles, hat sich alles fest eingebrannt auf jeden Fall.
Es ist schon Wahnsinn. Es ist schon richtig, richtig Wahnsinn. Köln, die waren ja sicher aufgestiegen und trotzdem haben sie alles versucht und irgendwie hat sich diese Truppe irgendwie zusammengerissen, ne? Es ist Wahnsinn. Nicht nur für das Spiel, sondern alleine schon diese Aufholjagd im Vorfeld, das war ja total strange. Der Knackpunkt war ja eigentlich das Hoffenheim-Spiel, ne?
Als ja, Milan und das die Jungs auch, da
vor die Western.
Ja, und es gab ja noch einen Fakt, der wurde auch bei der Doku vernachlässigt. Es gab ja noch einen Punktabzug damals für. Boah, wer war denn das, der die Punkte abgezogen bekommen hat? Kickers Offenbach? Oder sind die dann.
War es nicht Rot-Weiß-Essen?
Koblenz? Oder Rot-Weiß-Essen? Irgendjemand hat auf jeden Fall.
Drei Vereine hätten es verdient, ja. Einfach so.
Ja, jedenfalls hat irgendeiner von denen Punkte abgezogen bekommen. Mhm. Und hat uns ja dann damit auch noch quasi gerettet, weil wir dann irgendwie nochmal zumindest den Mut gefasst haben damals, dass da noch was drin ist.
Es hätte, glaube ich, auch dann am Ende so gereicht, gell?
Genau.
Aber
es hat uns damals den Mut gegeben, dass wir da nochmal eine Chance haben, eine große Chance. Es war alles so irgendwie so in einer Woche oder so ein Kunstraum-Punktabzug für den Gegner, was weiß ich.
Ja.
Von 3 Tagen, weil ich hatte in der Zeit am Spieltag immer im Ticketing gearbeitet. In der Zeit habe ich noch studiert. Und da war dann auch sonst, hast du im Tickethaus gesessen, 3 Stunden vorm Spiel, keiner kam. Die Karten hatten Karten, aber so dieses. Ich komme so kurz vorher und dann war irgendwann, haben wir zu den letzten Spielen nur noch gesagt bekommen, heute muss keiner arbeiten, das Stadion ist ausverkauft, Da war ich auch noch da, weil eine Aktion, eine der Erstspieltage hat Stefan Kunz dann auch mit Tickets verkauft oder unter der Woche mit im Kassenhäuschen gesessen, eben um viele Aktivitäten zu machen, kam dann auch zu den Mitarbeitern immer rein und hat dann überall nochmal für so Aufbruchstimmung gesorgt. Und irgendwann hieß es, keine Karten mehr. Ihr braucht nicht kommen. Also ihr könnt zum Spiel kommen, aber ihr müsst nicht arbeiten.
Aber das ist auch so eine krasse Sache, weil damals war ja die Herzblutkampagne. Und immer, wenn ich jetzt, ist immer noch so, immer wenn ich irgendwo Herzblut höre und so, dann denke ich mir so, warum erzählst du das? Das Wort gehört uns. Ich nehme doch das Wort Herzblut in den Mund, das ist komplett absurd.
Ah, jemand anderes jetzt, okay.
Ja, ja.
Aber ja, Frankfurt hat es gehabt, die Braunschweiger haben es gehabt, das benutzt irgendwie jeder.
Ich bin jetzt mal im Fußballkontext allgemein so, das Wort hat sich bei mir so festgebrannt, das ist Wahnsinn.
Hat halt gut gepasst einfach, ne?
Ja, oder Schulterschluss. Ne? Schulterschluss zwischen Fans, Verein und Stadt. Das war ja damals auch noch so, es waren ja zwei große Gräben, auf der Seite wie auf der Seite. Und was damals so alles passiert ist, im Positiven, ja gut, wie am Negativen, es ist halt echt schwer bei uns. Ganz ehrlich, du kannst nicht sagen, irgendwie, es war nicht, das eine war immer für was anderes wieder gut. Die Fehler und der eigentliche Abstieg begann halt wirklich schon vorher. Wenn vielleicht ja, dieser Anflug von Größe war nicht gewesen wäre, vielleicht, ne? Wer weiß.
Das Thema bei Kunz ist ja auch, ne, wenn du auch die Doku gesehen hast, als er dann darüber spricht, wie war der Satz, ja, dann habe ich die dunkle. Ah, das weiß das Wort.
Ich weiß, was du meinst. Ja.
Dann habe ich die hässliche Gesicht von Lautern gesehen oder so.
Er hat die guten Seite wie auch die dunkle Seite von Lautern dann gespürt. Oder er hat die dunkle Seite von Lautern dann gespürt, wo ich mal aber denke, jo, Stefan, wir aber auch deine. So, also es ist, das hat er doch so ähnlich mal sogar zugegeben beim SBR, nur der FCK heißt der Podcast, mit dem Stefan und mit dem Sebastian. Und da hat er doch irgendwie gesagt, dass auch er sich, also er hat sich reflektiert gezeigt. Nicht alles, was er gemacht hat, war immer gut.
Ja, aber was ich damit sagen wollte, ist, es war ja auch emotional, wie er das sagt, aber das ist halt bei Lautern ist halt echt so, du kannst halt vom Top-Helden ist die Chance, ganz tief zu fallen, ist halt leider sehr hoch. Ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, ist nochmal ein ganz anderer Punkt, aber die Fallhöhe in Lautern ist schon groß.
Na gut, du siehst es aktuell doch auch. Wenn man jetzt nochmal die Kurve kriegt, damit wir, glaube ich, mal Ende demnächst finden. nicht, weil es keinen Spaß machen wird, das stimmt nicht. Aber ich merke, ich baue ab. Wenn du siehst, allein schon der Trainerverschleiß und so weiter und so fort, ne, und dann immer das, was auch jetzt, obwohl es eigentlich doch recht positiv läuft, ne? Also zumindest was Statistik, wenn man die Statistik bemüht, dann muss man doch zugeben, dass bei uns Lautra das nie einfach ist, den Trainerposten zu begleiten. Einmal top, da gewinnst du ein Spiel, bist du der beste Mann. Verlierst du ein Spiel, hast du ein Problem. Dann bist du.
Aber
bist
wenn du die Liga dir anguckst, ist doch ein Trainerposten sowieso so schnell, wie es dieses Jahr ging, ging es ja, weiß nicht, ob es schon mal so früh Trainerentlassungen gab. Ist ja der Liga so ein allgemeiner Trend. Und da finde ich bei uns im Moment so alles noch sehr ruhig, weil es ja auch gut so. Aber ich muss auch sagen, bei jemand wie Thorsten Dieberknecht fände ich es extrem schade, wenn da die Unruhe zu schnell kommt. Weil er so viele Sachen im Umfeld, also ich fand es sensationell, dass er die Mannschaft ins Museum genommen hat. Wie er auftritt, auch. Also ich habe auch da wenige Begegnungen, aber durch das Jubiläum gab es dann jetzt schon ein, zwei Möglichkeiten, wie er dann auch auf uns im e.V., ich spreche jetzt einfach von mir als Vertreter von den Abteilungen, auch nachfragt. Das tut uns unglaublich gut.
Ja, also für unser Biergefühl.
Deswegen hoffe ich, dass wir erfolgreich bleiben. Ja.
Fürs Biergefühl ist das enorm wichtig, weil wenn das... Das will man irgendwie so gar nicht glauben, aber guck mal, was die Fanszene, die aktive Fanszene jetzt auch gemacht hat, durch diesen Traditionstag, haben sie ja nochmal auf Identität hingewiesen, ne? Und diese viel zitierte FCK-Familie, bla bla bla, das konnte ich eine ganze Zeit lang nicht hören, weil man es nicht so gefühlt hat. Also ich hab mich da nicht zugehörig richtig gefühlt, weil es von Menschen kam, die in diesem Moment auch nicht so diese Ausstrahlung einfach hatten. Sei es Wortwahl, sei es diese Floskeln, die benutzt wurden. Ich weiß nicht komplett, woran es jetzt lag. Wenn ich mal vielleicht Vereinzeltes aus den Jahren noch mal angucke und anhöre, könnte ich es vielleicht eher greifen, aber jetzt aus dem Stegreif nicht. Hatte alles irgendwo schon seinen Grund. Und wenn du aber siehst, dass man, wenn man, na, FCK-Familie ist es immer noch nicht so ganz, aber wir kommen auf jeden Fall ein Stück näher wieder ran. Und ich glaube, das ist wichtig, weil dieses Wir-Gefühl, so wie ich es mir wünsche, kriegen wir, glaube ich, so nicht mehr hin. Das liegt aber nicht an uns als Verein, sondern eher so an dem gesellschaftlichen Puls. Wohin sich alles entwickelt, stimmungsmäßig. Ich weiß nicht, hast du dich mal mit Brainrot auseinandergesetzt, mit diesem Begriff? Die Aufmerksamkeitsspanne wird kürzer, deswegen möchten immer weniger Menschen sich irgendwie wirklich mit was Ausgiebigem abgeben. So. Also ist okay. die Konzentrationsschwäche im Prinzip wird immer größer. Durch Plattformen wie TikTok und so weiter und so fort. Wir leben ja in einem Zeitalter, wir werden ja dominiert von Entertainment sozusagen. Und wenn du in allem jetzt auch noch Entertainment suchst, gezielt, dann gehst du schwere Schritte. So, du kannst dadurch nur schwerere Fortschritte machen, weil dieses Verständnis, dieses Grundverständnis, beispielsweise auch einer JHV, rückt total in den Hintergrund. Es ist schick, in der Westkurve zu stehen, also jetzt nur mal plakatives Beispiel, es ist cool, in der Westkurve zu stehen, aber rumklatsche ist jetzt halt auch nicht so und ich sing auch nicht schön. Früher war scheißegal. Du sollst nicht schön singen, sollst laut singen. Schön, kriegst du eh keine Medaille. Die Zeit ist rum. So, aber geh hin, sei laut, mach dich stark für die Betze und nicht irgendwie, wer macht schönste Instagram-Video oder so. Und auch bei einer JHV. Ich war richtig erschrocken, als ich ja dann wieder Mitglied wurde. War es ja dann auch so, erste JHV seit längerem. Und da laufen Leute rum und machen Fotos. Ich habe die Welt nicht verstanden, weil auch das ist keine Entertainment-Veranstaltung. Auch da, wenn es um EV-Themen geht, gehen sie hin und fragen, ja, warum ist denn das Bier so teuer? Oder ja, der Trainer. Und aber zu den komplett falschen Zeitpunkten so. Und da finde ich dann halt schade. Gut, okay, wenn sich jetzt alles nur noch um den Fußball, oder was heißt nur um den Fußball? Wenn ich mich jetzt auf Ehrenamt bewerbe, egal in welcher Position, dann möchte ich doch dem FCK was Gutes tun. Stelle ich mich hin, rede über EV-Themen, hast du keine Chance, weil es keinen interessiert. Gehst hin, erzählst irgendwas von Champions League, bla bla bla.
Standing Ovation.
Ja, ist aber komisch. Das ist komisch. Uns fehlt einfach, glaube ich zumindest, so ein Stück weit die wahre Identität. Und deswegen finde ich das sehr gut, wie sich die Fanszene wiederentwickelt hat. Die hat auch keine Rückschritte gemacht, sondern eher ein Voran. Weil auch da gab es mal eine Zeit, und das war aber deutschlandweit so, in der generellen Fußballfanszene, hast du so das Gefühl gehabt, die kochen ihr Süppchen, die kochen ihr Süppchen, die kochen ihr Süppchen. Habe ich ja eigene Erfahrung damals gemacht. Guter Freund und ich, wir hatten den Oldschool-Blog damals gegründet, im Blog 6.1, weil damals die bösen Ultras, die mit den Kapuze-Pullis, die immer Dauersingen sagen. Also das ist ja so, der hält sich beispielsweise Arschen ewig. Ne? Also hier das Thema Dauerkritik,
Dauersingen sagen.
Ist ja Blödsinn. Ja. Nichtsdestotrotz, das war damals dann so, gut, dann machen wir das halt besser. Ja, wir haben aber nicht gelabert, sondern wir haben gemacht, Oldschool-Blog, und da haben wir so diese alten Schlachtgesänge, so hey ja, hey ja, FCK und was weiß ich noch alles. So. Alles, was du zur damaligen Zeit nicht mehr so gehört hattest, hatten wir dann gemacht und das wurden immer mehr und irgendwann kamen zwei von den bösen Ultras, ich betone es jetzt nochmal, und da hat man sich mit denen auch angelegt und siehe da, plötzlich steht jemand vor mir und sagt, ey Marc, lass uns doch sprechen, guck mal, das können wir doch so machen, einmal ihr, einmal wir, einmal ihr, einmal, okay gut, ich nehme dich beim Wort. Wer war das? Das war Sascha Kempf. Der war damals
Mitglied in der Triathlon-Abteilung, by the way.
Ja. So, und Sascha war und ist für mich heute noch eine Figur, ohne die aktive Fanszene nicht so aussehen würde, wie sie heute aussieht. Der hat, glaube ich.
Schreibe ich sofort.
Ja, der hat, glaube ich, sehr, sehr viel positiv geprägt. Und darauf bin ich richtig, richtig stolz auf den Kerl. Weil die.
Ja, fand ich auch cool in der Doku.
Ja, der ist viel zu kurz. Ich fand das viel zu kurz, sehr oberflächlich, und ich finde es schade, dass da sehr viel Archivmaterial war. Also ich hätte mir mehr, aber macht nichts, mein Doku kommt ja demnächst und dann
freuen wir uns.
Ja, ich habe die im Übrigen Rise and Fall nicht nur von Betze geguckt, sondern auch von 60, von 1860.
Die habe ich nicht mit.
Sind 5 Teile und das hätte ich mal für die Betze gewünscht.
Ja.
Das war richtig deep. Das, also wirklich,
du meinst jetzt von der Doku-Art? Okay.
Ja, also das war richtig.
Ich habe die noch nicht geguckt.
Mach das bitte, das ist sehr, sehr gut.
Aber noch mal einen Schritt zurück, da können wir, glaube ich, das Thema auch abschließend. Aber dass die Strukturen von EV, Management GmbH und KGAA, dass die kompliziert ist, haben wir ja auch schon mal aufgearbeitet für eine Folge. Und das haben wir ja auch schon mit dem Vorstand diskutiert. Was heißt diskutiert? Aber wir haben mit dem damals explizit wegen diesem Thema, wo wir uns da ausgetauscht haben, da war ja auch klar, dass das schwer ist zu vermitteln, wer da, wie die Zusammenhänge sind und wer dafür was verantwortlich ist. Und dass
eigentlich nicht, das ist doch so einfach. Also wir haben es doch dann irgendwann mal so runtergebrochen.
Ja, aber das ist halt nicht ankommen. Das ist ja das Thema, dass
ja, das keiner Leuten interessiert. Also es möchte, oder was heißt keiner, das ist nicht wahr, aber wenig. Die beschweren sich lieber bei Menschen, die greifbar sind, und das ist halt nun mal leider der Vorstand e.V., über die Ticketpreise oder über die Brotwurst schmeckt nicht oder was weiß ich was oder Ausrichtung vom Spieltag, und der e.V. hat halt leider da sehr wenig zu tun mit.
Ja, oder wenn du auf den Mitgliedern vorn bist, so, und dann kommt halt das Thema Ticketing zum Thema, und dann wird halt gesagt, ja, das ist schön, aber wir können da gar nichts dafür, wir haben damit gar nichts zu tun. Und dann kommt der nächste vor und fängt dann auch wieder damit an. Ja, dann.
Der Karl ist nichts, deswegen musste Vorstand raus, habe ich heute Morgen irgendwo gelesen. Wo ich mal denke, Mann, du Blödmann.
Das sind dann halt so die Grabenkämpfe, in Anführungszeichen, die man dann hat, und wo man, glaube ich, da. Ja, es ist halt schwer, da rauszukommen, glaube ich, tatsächlich, weil nicht, weil es schwer zu verstehen ist, aber weil es schwer zu vermitteln ist. Das ist, glaube ich, so der Punkt da dran und das Dilemma da dran auch, weil falsche Erwartungen und Ideen in den Köpfen sind, die den Leuten dann Probleme machen, die nicht dafür verantwortlich sind.
Aber Sebastian, könnte es nicht so sein, dass die Leute oder die so reagieren, dass die einfach dass generell dieses Problem haben, abseits vom FCK vielleicht, soweit lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Du willst das nicht verstehen, weil so wie du das haben möchtest, muss es sein. Alles andere lasse ich nicht gelten.
Mag sein, ja.
Weil du kannst auch mit den Leuten argumentieren, da kannst du diskutieren bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ich glaube, es gibt Menschen, mit denen kommst du nie auf einen Punkt. Also mit der Realität nichts zu tun haben wollen. Das ist so, und der ist beim FCK, und wenn ich sage, der kann das, und der kann das dann.
Ja.
Aber nur weil du Vögel gern beobachtest, heißt das nicht, dass du gut dass du fliegen kannst. Puh. So. Ah ja, ist doch wahr. So, okay, also, wann spielen wir dann jetzt Champions League? Nee, warte mal, was machst du nochmal beim FCK? So, Trainerin.
Ich kenne Champions League, aber.
Nett. Na ja, gut.
Wer
kommt nach Lieberknecht? Ich hole jetzt alles aus den Social Medias raus, was ich will.
Haben wir nicht die Darmstadt-Tickets gebucht? Alex Darmstadt-Trainer.
Doch. Oder? Hab ich auch gelesen. Oh Mann.
Also wüsste man es ja jetzt schon, wer es ist.
Ja, okay, aber dann müssen wir noch warten.
Ich glaube, das dauert hoffentlich noch lange.
Ich wünsche mir, also guck mal, nur weil ich verstehe auch nicht jeden Wechsel, ne? So während dem Spiel. Das ist nämlich, das ist aktuell ein heiß diskutiertes Ding, Auswechslungen.
Stimmt.
Aber nur weil ich nicht jeden Wechsel verstehe, heißt das nicht, dass das alles falsch ist. Wie viele Joker-Tore sind bisher gefallen? Es waren ja jetzt, na gut, es waren jetzt G20.
Na, mehr, mal weniger, ja.
Ja, also mal funktionierte manchmal nicht. Und ich habe da unlängst mit jemandem gesprochen und dem habe ich das dann auch gesagt. Und der sagt, genau, Marc, genau. Also solange wie wir als Trainer die Wechsel machen und die funktionieren, sind wir alle super. Läuft scheiße, raus. Aber weh, dem es funktioniert.
So war es schon immer.
Gemacht. Ja.
Aber ein einfaches Argument ist ganz oft immer, also ich muss auch zugeben, ich gucke kein einziges Training. Dafür fehlt mir dann die Zeit und die trainieren auch meistens zu meinen Arbeitszeiten. Ich glaube, man kann einfach auch manche aufstellen. Finde ich, ja. bei der Uni, bitte.
Ja, ach so. Oh. Wann hat die JHV?
Dann kannst du halt auch nicht beurteilen, ob der eine jetzt gut drin ist. Ja, viel hören. Es gibt natürlich Leute, die gucken viele Trainings. Muss man auch sagen. Und ob sie dann immer alles ableiten können und ist dann auch immer wieder die andere Frage. Von daher.
Ja, also ich bin ja.
Wir gucken alle schon seit unserer Lebzeit Fußball. Das heißt nicht, dass wir super uns mit Fußball auskennen, aber wir reden sehr gern drüber.
Sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen.
Aber ich bin ja leider auch nicht oft auf dem Training, nur wenn Urlaub ist und so, aber letzte Saison.
Wenn die Fußballer Urlaub haben, bist du
da? Super. Ich war auf dem Training, da gab es einen Spieler, der jetzt immer bei uns ist. Wir haben den heute auch schon mal erwähnt, deswegen speichere ich mir das jetzt. Und da hat man schon vor der Saison gesehen, ups, das wird aber schwierig, diese Saison. Und ja,
der Zimmer auch ist nichts. Also wenn ich den Connor fragte, Zimmer, das kann nur Zimmer sein. Zimmer. Zimmer. Also wirklich arg gegen Hertha habe ich den nicht gesehen.
Zimmerbechter, Mann.
Schlimmster Mann. Wo war er dann, G. Hertha? Wo war er dann? Oder im Spiel zuvor? Er war weg. Liebe Grüße.
Ich glaube, er war sogar beim Spiel, aber.
Aber nicht auf dem Platz. Ja. Ja. Nee, es ist, naja, komm. Wie viele Stunden nehmen wir eigentlich jetzt schon aus? Ich hoffe, ihr habt euch alle Urlaub genommen, um den Podcast zu hören.
Ja, es ist ja Länderspielpause, kann man hier lang.
Da schneide ich 4 Folgen raus.
Ja.
Du hast Zepter. Mach.
Ich hab Zepter.
Irgendwas.
Aber ich glaube, wir haben jetzt lange gequatscht über alles Mögliche. Und ich würde sagen, ja, dann machen wir doch die Sendung mal langsam zu. ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch allen fürs Zuhören und ich bedanke mich natürlich ganz, ganz herzlich bei dir, Moni, dass du dabei warst, dass du da so lange mit uns ausgehalten hast. Und ja, wie gesagt, hat mich sehr gefreut. Und natürlich bedanke ich mich auch bei dir, Marc. War ein wunderschöner Abend.
Ja, der Vollständigkeit halber auch bei mir, ja. Okay.
Ja, danke auch, weil ich finde es, also das hatte ich eingangs noch nicht so betont, aber ich finde es super, dass ihr da den Abteilungen, dem e.V. so viel Raum gebt, dass ihr das, was ich vorhin gesagt habe, dafür lohnt sich immer zu werben und das ist einfach, also nicht, das habe ich bei der JHV ja schon mal gesagt, nicht gegen den Fußball gesprochen, aber ein bisschen von der Zeit für die anderen tut denen echt gut und die Abteilungsleiter, die sehen sowas, die finden, geben es auch immer weiter und das kommt in den Abteilungen gut an. Daher vielen Dank, dass ihr den Raum macht.
Ja, aber es geht auch um die Betze. Und wenn wir immer sagen, der Betze ist mehr als nur Fußball, dann. Lieben Dank fürs Zuhören. Dankeschön, Moni. Bleib bitte noch in der Leitung. Das wollte ich schon immer mal sagen, das klingt so toll. Naja. Und lieber Sebastian, was ist nochmal wichtig?
Genau, ich sage ciao und das Wichtigste ist, bleibt gesund.
Bleibt gesund, bis dann. Tschüss. Tschüss, Chat.